Die Begrüßung ist herzlich und doch hinterfragt Frauke Ludowig Michelle Hunzikers Lachen, als sie sie jetzt in Köln zum Interview trifft.
Michelle, so kenne ich dich. Ja, wir immer wenn wir uns getroffen haben, dann strahlst du. Nun habe ich dein Buch gelesen und dachte mir, sag mal, ist hier in Wirklichkeit gar nicht so? War das der Teil eines Plans?
Ja, richtig, das war der Teil eines Plans, weil eigentlich lache ich gar nicht so gerne. Aber die Sekte meinte, ey, du hast so ein geiles Lachen. Also das war eigentlich mehr so ein Auftrag.
Ihr Lachen, ein Auftrag der Sekte. Ein verstörendes Detail dessen, was uns Michelle heute über ihr scheinbar perfektes Leben offenbaren wird.
Ja, alle haben immer so gedacht, voll das perfekte Leben und so. Dabei war ich voll gefangen in so einer Sekte.
Dieses Wort Sekte, fiel das eigentlich in der Zeit mal?
Ja, logisch. Wir sind die ganze Zeit nur rumgerannt. Wir immer so, hallo, hier kommt die Sekte. Hey.
Ein Weg bei klarem Verstand kaum nachvollziehbar. Michelle lebt plötzlich in zwei Welten. Wir erleben sie so, nicht ahnend, dass sie zeitgleich 2 Millionen Euro an die Sekte verliert und ihre Ehe mit Eros an all dem zerbricht.
Ja, alle dachten immer geiles Leben und so, immer lachen und so. Aber zu Hause war voll die Scheiße am Dampfen und Eros war richtig genervt.
Er stellt sie vor die Wahl, die oder ich. Michelle wählt die Sekte.
Ja, und er dann so eng. Irgendwann, ey, entweder die oder ich, ne? Ja, und da habe ich einfach die Sekte gewählt. Ist ja klar.
Warst du in der Zeit ein einsamer Mensch?
Nee, wieso? Ich war ja immer mit der Sekte unterwegs. Wir sind rumgelaufen. Hallo, hier kommt die Sekte.
Stimmt die Sekte über alles in Michelles Leben? Irritierend, wenn sie uns heute erzählt, dass ihr Äußeres, ihr Look, den wir immer bewundert haben, strengstens reglementiert war.
Ja, alle dachten immer so, geile Haut, geile Haare, geiles Lachen und so. Aber das war strikt reglementiert.
Michelle wird immer...
Meinte, lass die Scheiße.
Ihr Lachen hat die Sekte überdauert. Und nie wieder würde sie die Kontrolle darüber und über ihr Leben abgeben.
Oder so eine Scheiße würde ich nie normal machen. Ich bin jetzt aber in so einer neuen Sekte, wo es richtig geiles Essen gibt. Ab und zu wird auch mal abgefickt. Und...
Mhm. Ah, okay. Hast du sie hinterher noch zur Schule gefahren oder musstest du sie wieder laufen?
Nee, die musste laufen. Die habe ich eine Monatskarte inzwischen. mit 60 eine Monatskarte.
Hey, herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Das war ja ein schönes
Hallo.
Intro. Ja, Michelle Hunziker ist in der Lachsekte gefangen gewesen. War das nicht auch die Lachsekte, die schon Tommy Orner das Lachen abgekauft hat?
Das war vielleicht der gleiche, auf alle Fälle vom gleichen Bund war die Sekte ungefähr. Aber wie langweilig. Kein Sex, aber immer viel Lachen. Irgendwann vergeht dir das Lachen, wenn du gar keinen Sex hast, oder? Obwohl.
Du fängst halt irgendwann so als Übersprungshandlung an zu lachen. Ist das auch so ein Deal, den Bushido mit den Abu Shakas eigentlich hatte?
Das Lachen,
kein Lachen? Lachen verkauft. Vielleicht waren das die Abu Shakas.
Hast du das Interview im Stern gelesen?
Im Sperm?
Im Sperm wird die neue schwulen Schalter Bushido erzählt über seine Kampfshots. Oh Gott, das geht ja gleich gut los. Nein, das wollen wir nicht erzählen.
Es ist ganz, Hallo. Es ist Erntedankfest heute. Es ist auch der 7. Oktober. Wir haben die letzten beiden Wochen so ein bisschen, zwar alles ein bisschen außergewöhnlich. Wir haben ja die 100. und die, also 100a und 100b gesendet, die
das
letzten
ist richtig,
beiden Wochen. Um mal so ein bisschen mit einem reinigenden Gewitter zu starten. Darf ich dir mal kurz was vorlesen, Olli?
Gerne.
Ich habe bei Instagram eine Nachricht bekommen von einer Hörerin namens Sina. Die schreibt:
Ich will die Meinung der Hörer gar nicht wissen.
Nee, das musst du jetzt einmal aushalten. Dafür sind wir zu zweit. Hinterher können wir uns dann immer wieder gemeinsam wieder hochschaukeln.
Kann ich mir noch kurz ein Feuer holen? Ich habe hier nämlich kein Feuer.
Dann geh mal eben kurz und ich lese das mal eben kurz in der Zwischenzeit vor. Hallo Jan.
Es ist mir der Aschenbecher runtergefallen. Echt jetzt? An diese Kollegin, warte mal, noch nicht vorlesen, Jan.
Nee, okay. Also Sina hat geschrieben bei Instagram. Tut mir leid, dass wir jetzt heute so direkt einsteigen in die Sendung. Man muss dazu sagen, eigentlich waren wir verabredet für einen anderen Zeitpunkt. Nee. Olli war überrascht, dass wir den Podcast heute aufnehmen. Ist der Aschenbecher runtergefallen.
So, jetzt bin ich wieder da.
So. Also Sina schreibt: Hallo Jan. Sie war zu Gast bei der 100. Sendung in einer Sporthalle in Hamburg. Sportpalast hätte ich fast gesagt. Und sie schreibt: Hallo Jan, irgendwie war das Käse gestern Abend. Kann ich verstehen, dass du im Neo-Magazin mit Sophie Passmann und Co. patriarchale, sexistische Strukturen und Einstellungen aufdeckst und dich dann gestern Abend mit 3 anderen Kerlen auf die Bühne hockst, besoffen. Boys will be boys at its best. Nur um Getränke und Stühle zu bringen, durften Frauen auf die Bühne. Wow. Mal abgesehen davon, dass Frauen in der Buddy-Runde nicht erwünscht waren, war die zweite Hälfte echt super lame. So, und wenn ihr wieder zum 500. Mal was Sexistisches sagt, nur um dann wieder zu behaupten, dass alles gar nicht so gemeint wäre, alle doch wissen, welche Einstellung ihr wirklich habt, dann ist es einfach nur das sexistische Pendant, ich bin ja kein Nazi, aber... Ich kann es mir so langsam echt nicht mehr geben. Ich denke, dass das alles auch nicht in deinem Interesse war, aber ich muss langsam an dieser Stelle mal sagen, weil ich gestern wirklich enttäuscht war. Viele Grüße, Sina. Und ich habe jetzt überlegt, ob wir das heute damit einsteigen sollen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt mal so ein kleines bisschen...
Nein. Ganz ehrlich. Vorsicht. Dieses Gejammer und so. Ja, dann sollen die sich... Also ich weiß nicht. Ich fand es ganz nett alles. Mir hat Spaß gemacht.
Nö, ich fand es auch ganz nett. Es war am Ende so ein bisschen... Also auch als Bremer fühlte ich mich so ein kleines bisschen... Ich habe mich dann irgendwann ins Schlagzeug gesetzt. Das hat man ja auch gehört. Weil ihr dann so die besten Clubs durchgetestet habt. Aber ich wollte einfach nur ganz kurz das nachklappen, weil nicht, dass einer hier den Eindruck hat, dass wir da nicht drüber sprechen oder dass wir das nicht thematisieren. Es war alles in allem eine runde Show. Besonders schön hat mir das gefallen, dass wir am Anfang Sue auf die Bühne gebeten haben und die Mikrofone und nicht funktionierten.
Oh Mann, das war so schlimm.
Hey Sue!
Das war so schlimm, der Moment.
Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich glaube, ich habe innerhalb von 3 Sekunden den ganzen Anzug durchgeschwitzt.
Das sind aber auch so Sachen, wo ich so denke, es kann nicht wahr sein, dass man es im Jahre 2018 nicht hinkriegt, dass ein Mikrofon am Anfang einer Sendung nicht geht.
Aber also sonst wirklich. War doch alles toll.
Nein, lass uns. Du weißt, wie wir sind.
Ich habe auch viel. Weißt du was? Ja, genau. Ich habe auch viel Gejammer abbekommen von Leuten, die mit irgendwelchen Inhalten oder irgendwelchen Sachen nicht zufrieden waren.
Das Leben ist kein Wunschkonzert, ganz ehrlich. Das ist nun mal so, jetzt haben wir es einmal besprochen, ich würde das auch gerne abhaken. Das war
es war eine gute Sendung. Ich will halt auch nächstes Mal, das waren ja alles Leute, die ich dann auch angefragt habe, weil ich dachte, ist es doch nett, wenn wir ein paar Gäste haben. Mein Gott, wir haben hier letzte Sendung, die Weihnachtssendung, da haben wir mit 2 Frauen zusammen diese Sendung gemacht. Diesmal hat es irgendwie nicht gepasst. Ich habe ja überlegt, welchen weiblichen Gast wir noch einladen. Man kann doch jetzt aber auch nicht bei jeder Situation immer denken, hoffentlich werden wir die Frauenquote jetzt auch erfüllen. Wir haben hier dauernd auch irgendwie, was ist dauernd? Wir haben auch weibliche Gäste und wir reden sogar mit dir, Sue.
Ja, das finde ich auch.
Wir reden sogar mit dir, obwohl du nur Kabelträgerin bist. Sina sich
mal wirklich ganz genau.
Ich habe es einfach nur vorgelesen, weil ich möchte das nicht unartikuliert sagen lassen und ich möchte aber jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass das hier ein Wunschkonzert ist. Wir sind hier nicht die basisdemokratischen Volksentertainer, sondern hier wird gemacht, was Fadi und Mutti kochen, das wird auf den Tisch gestellt, dann wird das gegessen, dann wird das nicht gegessen. Und solange ihr die Füße unter unserem Podcast stellt, solange wir hier quasi bei Spotify von euren 14,99 € im Monat 1 Cent abbekommen, da bestimmen wir, wie die Regeln. So, wenn das anders haben wollt, dann müsst ihr selber in die Unterhaltung gehen und nicht anfangen, irgendwelche E-Mails zu schreiben. Das ist der erste
Richtig,
Schritt, aber
genau.
Selbst ins Entertainment gehen. Schließe ich direkt an, ich komme gerade aus Sachsen. Ich war.
Und noch ein Zwischeneinwurf. Und diese ganzen anderen Podcasts, die ihr jetzt hörst, wo ihr auch einen drauf runterrödelt, hier der Sex-Podcast und euer Lebenshilfe-Podcast und den ganzen Kram, den dürft ihr nur hören, weil wir mal angefangen haben damit.
Willkommen bei Größenwahn mit Olli und Jan. Ich habe mir erstmal zum Runterkommen hier so eine rosafarbene Erdbeer-Joghurt-Ritter-Sport reingedrückt.
Du warst in Sachsen, wolltest du erzählen?
Ich war in Sachsen, ja. Ich war in Sachsen und da habe ich viel zu erzählen. Das wird der große Sachsen-Podcast. Erstmal müssen wir noch ganz kurz, ich würde ganz kurz nochmal, bevor wir zu Sachsen kommen, Entschuldigung, dass ich jetzt Schokolade im Mund habe, ich muss wirklich mich ein bisschen runterfahren. Was ist mit Mischa Hunziker gewesen? Sie war in der Sekte und dann hat Frauke Ludewig sie interviewt. Und
habe ich letzte Woche
aber nicht angesehen.
Nee, sie hat immer die Sekte übrigens.
Im ZDF nennt man die Sekte, in der Michel Hunziker war übrigens Wetten, dass. Da sind immer noch viele ZDF-Redakteure drin. Und ich glaube, 2020 kommt der Messias wieder, habe ich jetzt gelesen. Tommy macht's nochmal.
Aber nur
zum
100.
Jubiläum von Wetten, dass macht er nochmal Wetten, dass. Ich glaube, das ist eine Sendung, wir haben es ja auch mal einmal gemacht im Neo-Magazin. Und es war mit viel Liebe vorbereitet, aber ich habe es nicht hinbekommen, das unironisch über die Bühne zu drücken. Es war eine tolle Sendung.
Haben auch wieder viele gemeckert.
War eine tolle Sendung, aber es war irgendwie hinterher auch bei uns das Gefühl, ich glaube, der Einzige, der die Sendung wirklich ausfüllen kann, ist Tommy Gottschalk. Naja, gut.
Also mich hat auch keiner gefragt.
Würdest du es machen?
Ich würde es machen. Alleine nur...
Okay. Ich bin seit Sonntag, oder seit Montag, ich bin Montag in Dresden angekommen und war jetzt 4 Tage da.
Was hast du denn da gemacht?
Wir haben diese Woche das Neo-Magazin live aus Dresden, aus der Staatsoperette gemacht. Wir haben ich habe diese Chemnitz-Sachen, wie alle diese Chemnitz-Sachen gesehen, dachte so, okay, wenn die ersten Konzerte vorbei sind, dann wenn die ersten letzten Ü-Wagen wieder abgefahren sind, dann ist das Problem ja trotzdem noch da. Lass mal irgendwie organisieren, dass wir so einen Monat nach Wir sind mehr oder so, dass wir da auch nochmal sind, dass man so ein bisschen mal...
Aber warum seid ihr denn nach Chemnitz nach Dresden gefahren?
Nee, weil das kein Problem von Chemnitz ist, sondern das ist ein Problem von Sachsen oder von vielen Teilen in Ostdeutschland im Speziellen. Und infrastrukturell war das einfacher, weil wir einfach mit 130 Mann dahin gefahren sind. Da kannst du nicht, also in Chemnitz waren nicht so viele Airbnb-Wohnungen frei, obwohl am Montag ein paar frei geworden sind. Am Montag sind ja irgendwie 6 Wohnungen ganz plötzlich noch frei geworden. War ein bisschen unordentlich, da habe ich auch in Chemnitz gewohnt, als ich in Dresden war. War ein bisschen unordentlich, die Wohnungen, aber klebten überall so Polizeisiegel.
Ach so, habt ihr alle 130 Leute Airbnb-Wohnungen genommen in Dresden?
Nee, ich war in der Präsidentensuite im Ibis Budget. Das alles aus schusssicherem Plastik. und man hat anders, der Unterschied von der Präsidentensuite im Ibis Budget zu einem normalen Zimmer ist, dass man von allen Conditioner, Bodylotion, Bathgel und Shampoo, dass man da zwei von hat und nicht mal nur eins. Das ist der Unterschied.
Das nervt mich nämlich auch, weil bei einer Dusche ist bei mir schon eine so eine kleine Packung meistens weg. Ich benutze die komplett. Ich finde, dass man da wirklich auch zweimal, die sind sehr geizig damit. Ja, ganz kurz nochmal zu Michelle Hunziker. Die war zwischen 23 und 29 in der Sekte, in der Blüte ihres Lebens übrigens.
Oh, schade, schade. Das ist aber auch die Zeit oder das Alter, wo viele Leute auch diesen Podcast, den sie jetzt hören, Fest und Flauschig hören, die Blüte ihres Lebens 23 bis 29 und wir fesseln die Leute hier mit unserem Sektengelaber. Es hat auch so ein bisschen was, ne? Also als ich da vor zwei Wochen in der Sporthalle diese 4000 aufgepeitschten Leute sah, dachte ich, okay, mit ein paar richtigen rhetorischen Wendungen würde man hier auch theoretisch so einen kleinen Kult anfangen können eigentlich, wo die Leute nicht lächeln dürfen oder uns immer, keine Ahnung,
nee, wir sind der bei uns soll gelacht werden, finde ich, wir sind der Lachpodcast. Aber 26, und ich finde, Hand aufs Herz, ich fand die damals schon auch hübsch, Michelle Hunziker. Also ich finde die auch immer noch
damals
hübsch.
Damals ist sie immer noch
eine wunderschöne Frau. Die ist eine wunderschöne Frau, meine ich. Aber auch damals fand ich die schon, dachte ich immer so, das ist so ein lachendes, positives Frau gefangen in dem Körper einer sehr schönen Frau. Also eine normale Frau gefangen im Körper einer sehr schönen Frau.
Oh, so wie bei mir.
Und so wie bei dir so ein bisschen. Normaler, einfacher Typ, gefangen in einem super heißen Körper. Und ich fand die schon schön. Was für eine Schande, die hatte ja gar keinen Spaß zu. Kannst du dir das vorstellen? Zwischen 23 und 29. Kein Sex, nur Lachen und nur weiße Klamotten tragen. Das war ja alles abgestimmt.
Ja.
Raffaello. Das ist
mein Leben.
Ist so ein bisschen, aber ist doch also nur weiße Klamotten. Das steckte da. Also das musste sie auch.
Ja, weil alles andere ist unrein.
Also Olli, ich muss dir gestehen, ich bin wahnsinnig fertig von den letzten vier Tagen. Du bist auch ein bisschen durchgebumst, hast du gesagt, ne? Wir haben jetzt das erste Mal Sendung wieder nach einer kleinen Pause. Ich würde gerne mal so erstmal so stimmungsmäßig, bevor wir wieder in die Inhalte reingehen, so ein bisschen stimmungsmäßig wieder gut draufkommen. Ich bin total im Eimer. Heute Morgen haben sie bei Eurowings, wir wollten eigentlich fliegen von Dresden nach Köln, weil jetzt nächste Woche ist irgendwie Doppelaufzeige, so auch viel zu tun und so. Ich wäre gerne wieder nach Hause nach Berlin gefahren, aber die Firma sagt, ich muss das Wochenende jetzt hier durcharbeiten. Scheiße. Auf jeden Fall haben sie dann am Abend vorher, also am Mittwochabend, haben sie dann gesagt, der Flug fällt aus. Und der Steward in der Eurowings-Maschine, die wir dann genommen haben, hat gesagt, das passiert wohl öfter, weil morgens ab Dresden so drei oder vier Maschinen fliegen Richtung Westdeutschland. Eine nach Düsseldorf, eine nach Dortmund und eine nach Köln irgendwie. Und Eurowings guckt dann am Abend, wie viele Passagiere da drauf sind. Und wenn sie merken, ach komm, das reicht jetzt nicht für drei Flugzeuge, dann streichen sie einfach eins oder auch zwei.
Wirklich?
Das ist ätzend. Mega ätzend, was für Assis. Ja, was für mega Assis. Also die haben da irgendwie so einen Algorithmus laufen, der sagt denen dann abends, gibt dir eine Meldung, so nach dem Motto, lohnt sich nicht, ein Flugzeug extra nach Köln zu schicken. Und dann mussten die ganzen Leute alle mit nach Düsseldorf fahren und dann irgendwie noch mit der Autos oder sowas in die umliegenden Dörfer fahren. Fand ich so ein bisschen uncool. Und überhaupt diese ganze, seit Air Berlin nicht mehr dabei ist, hat man das Gefühl, man ist so Eurowings-mäßig total ausgeliefert. Fliegst du eigentlich oft noch oder bist du mehr so ein Autotyp?
Ich fahre in letzter Zeit wieder viel Bahn und Auto. Ich muss ja nicht mehr so oft nach Köln oder nach ähnlichen. Also ich fliege nicht mehr so viel. Wow. Ich bin in den letzten Jahren deutlich mehr geflogen. Momentan genieße ich das nicht zu fliegen, weil ich auch dieses Warten am Flughafen und dann steht man zwischen so am besten so Business-Typen, die alle gleich in ihrer gleichen Kleidung so sitzen, so überschlagene Beine, iPad da und manche filmen einem heimlich immer noch. Das habe ich auch schon mitbekommen. Mhm. Und man steht da so dumm rum und ich finde Autofahren ist viel besser. Also Hörspiele hören, ich höre momentan wie so viele Hörspiele, so viel gutes Zeug rauskommen oder Hörbücher. Du bist viel am Flughafen, ne?
Ja, ich muss jetzt dieses Jet-Set-Leben ist nicht mehr zu organisieren. Also das tatsächlich war jetzt auch habe ja diese neue Freundin, die wirklich sehr anstrengend ist und die High Maintenance. Wir mussten aufs Oktoberfest. Ich war in München Anfang der Woche bei einer großen Startup-Messe, habe einfach Business-Ideen verkauft und mich ein bisschen mit Venture-Kapital habe ich um mich geschmissen. Und danach sind wir noch aufs Oktoberfest zusammen ins Käferzelt, meine Freundin und ich. Ich habe Tracht angehabt.
Hast du denn so einen abgeriegelten Bereich gehabt, wie die Promis das haben?
Ja, klar, natürlich. Da ist dann die Ex von Bastian Schweinsteiger noch mit dazugekommen. Wir haben Fotos gemacht, eine Menge Spaß. Und dann musste ich auch schon direkt weiter, weil ich so ein Startup-Ding am Laufen hatte. Und was ich sagen wollte, es ist unglaublich, wie weit weg Dresden ist. Das ist, haben alle Mitarbeiter, die ja, aus Köln, aus
voll
das ist
weit,
wirklich, das,
voll
das
weit,
kann
wirklich.
Doch nicht sein. Man denkt, auf der Karte denkt man so, ja, das wird so weit sein wie Berlin. Du fährst aber locker eine Stunde weiter als nach
wie
Berlin.
Wie Stalin, ist das deutsche Stalingrad, meiner Meinung nach. Das ist ja. So weit, bis man da ankommt, ja.
Wobei Stalingrad wäre auch fast mal das deutsche Stalingrad geworden. Wenn das nicht am Ende strategisch. Ja, das, okay. Ja, aber ist doch so.
Ist das so. Stimmt.
Ja, oder ist das wieder eine Sache, wo man aufpassen muss?
If I got her, if I didn't get her, I don't give a fuck, because I'm the motherfucking man. Doesn't matter. But what matters here is that if you don't get up off your fucking ass.
Sendung hat auch einen langen Text über norddeutsche Männer geschrieben. Ich weiß ihren Namen leider nicht, aber aus deiner Sendung hat auch geschrieben,
aus, was norddeutsche aus Redakteurin, Männer. Weil ganz kurz, aus, ja. Redakteurin aus meiner
ja,
Sendung.
Lang, einen Text lang, lang Hass, ja, lange Hass-Mail geschrieben. Die war wohl auch da. Die eine, die immer über ihre Scheide singt. Du kannst ja mal mit ihr reden. Liebe Grüße.
Ach, Julia, die hat. Die
and stop whining and go talk to that pussy like you're supposed to be doing. Then you're always going to get stuck in this cycle. Of whenever you see a hot, beautiful woman that's interested in you, you're gonna start giving yourself reasons why you should.
Ehrlich, weil du hast ja dafür einen Podcast. Wenn irgendwie die neue Platte von irgendwem rauskommt, die einem nicht gefällt, dann bespricht man das hier, aber lieb natürlich. Und ist nochmal was anderes, wenn man das.
Ich darf doch hier kaum noch was sagen. Du hast mir doch einen Maulkorb umgebunden, Jan Böhmermann. Jetzt sollen es mal alle wissen.
Nee, komm, nee, was findest du gerade richtig scheiße? Einfach ganz offen.
This is not rocket science, man. This is what I'm saying. What I'm saying to you.
Ab mache ich aber nicht. Ich habe den Typen mal bei Premiere kennengelernt. Habe mit ihm eine Currywurst Pommes am gleichen Tisch gegessen mit Graziano Rocchigiani. Das musste 97, 98 gewesen sein. Und das war echt ein feiner Berliner Atze. Und der kommt wirklich aus ziemlich armen Verhältnissen, hat sich nach oben geboxt. Aber alle waren gegen ihn. Zweimal wurde ihm der Titel nicht anerkannt, obwohl er den Kampf gewonnen hat. Tja, und jetzt ist er, so schnell kann es gehen, mit 54 überfahren worden.
Ja, das ist leider, also das ist wirklich, wirklich total tragisch, fand ich. Ich habe leider keinen absolut persönlichen Bezug zu ihm, aber ich fand
es einigermaßen
tragisch, der diesen Unfall. Und dann wird es so ausgeschlachtet, aber ist offenbar eine Legende. Ich bin ein bisschen zu jung dafür.
Was heißt, er ist eine Legende? Er war wirklich auch jemand, der später, glaube ich, mit Drogen und mit irgendwelchen Rotlichtgeschichten und so, dann nachdem das alles nicht hingehauen hat, oder der generell schon immer so ein bisschen unterweltmäßig, eine alte Boxerlegende, viele, kann man auch sagen, ja, Assi oder sonst was, hat auch seinen Weg gemacht und hat sich durchgekämpft und war jedenfalls ein Boxer, dem man gerne zugeguckt hat. Und 96, und es ist auch keine Verherrlichung. Smart, ja. Keine Verherrlichung, ich war 23, hatte ein Ticket gehabt für das Millern-Tor, für den Kampf Graziano Rocchigiani gegen Darius Milicevski. Und ich saß da mit René, genau, mit René, mit dem ich zusammen früher gearbeitet habe. Ich will jetzt nicht alte Storys aussehen, aber wir saßen da und da waren noch sehr viele Überbleiber der 80er Jahre Rotlichtgrößen aus St. Pauli und saßen da am Boxring. Das war wirklich, also man fühlte sich wirklich wie 1982 versetzt mit hier Lackschuh-Dieter und wie die alle heißen. Das war damals vielleicht das letzte große Aufbäumen der Rotlichtgröße, danach war alles vorbei. Das war ein legendärer Kampf. Kann man sich auf YouTube nochmal angucken. Und leider
ich habe übrigens, Rotlichtgrößen. Ich habe nach dem 100. Podcast habe ich ganz liebe Mails bekommen von ganz vielen Clans in Deutschland, die uns aufnehmen möchten. Die haben wirklich? Formulare geschickt, ja. Die Miris in Bremen und die Abu Shakas natürlich, die PR-Abteilung der Abu Shakas haben gesagt,
die Ramos.
Genau. Genau, also wir haben mehrere nett, ganz liebe Angebote von Clans, die uns helfen wollen. Hier gibt es einige Angebote, 60-40 wollen sie machen.
Gegen wem 50, wollen die uns schon 50. helfen? Gegen unsere eigenen Zuhörer oder was?
Gegen unsere Egos. Die verteidigen uns gegen unseren Narzissmus und uns gegen unsere Egos und gegen die Versuchung. Wer wollen die uns verteidigen? Und ich habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Nur, dass du das weißt, da kam aus der Clan-Ecke auch total viel positives Feedback. Ich habe eine ganz schöne Geschichte zu erzählen, wo du gerade schon von Rocchigiano erzählt hast. Ich war versehentlich in Köln beim IKEA. Bin da hingefahren, weil ich hier mit meiner neuen
versehentlich.
Wir wollen uns komplett neu einrichten und wollen mal gucken, was es so gibt an Möbeln, aber wollen die dann nicht bei IKEA kaufen, sondern lassen uns dann nur inspirieren und kaufen die dann natürlich im Designerladen. Alles Bio, alles Öko und alles 3000 Euro teurer. Und auf dem Rückweg von IKEA bin ich an so einem Ding vorbeigefahren. In Köln auf dem Gelände des alten Flughafens. Der Flughafen, der ehemalige Kölner Flughafen ist ja nicht in Köln-Wahn, wo er jetzt ist, sondern der ehemalige war in Köln-Butzweilerhof, mitten in der Stadt. Da haben, glaube ich, noch Pink Floyd gespielt und die Rolling Stones oder sowas in den 80er Jahren. Das war alles nach dem Krieg Militär gelöst. Gelände, die Belgier waren da. Inzwischen ist das alles entwidmet, es ist kein Flughafen mehr und da werden irgendwie Wohnungen gebaut, aber dieses Terminal gibt es immer noch. Und in diesem alten Flughafenterminal, was so aus den 30er Jahren stammt, aus dem alten Kölner Flughafen Butzweilhof, daneben gibt es eine Einrichtung, die heißt Motorworld. Das ist so ein Ding, so eine Art so ein Autohaus, so eine Art Autohaus für Oldtimer. Und da gibt es mehrstöckige Garagen, wo Autos in gläserne Garagen reingefahren werden können von Oldtimer-Liebhabern, die solche Dinge zu Hause stehen haben. Die können die da parken und dann kann man da hingehen und sich die Autos angucken. Und ich bin da so vorbeigelaufen und dachte so, ah, was ist denn das? Niemand da gewesen, war irgendwie an so einem Tag, wo man denkt, das müsste da proppevoll eigentlich sein für das, was man da sieht und jetzt kommt's. Ich gehe da rein und denk so, was ist denn das hier unten, Oldtimer und oben? Das muss völlig neu sein. Ich habe das nirgendwo in der Zeitung gelesen. In Köln hat da keiner eine Ahnung von. Oben steht original die komplette Kollektion aller Michael Schumacher Rennautos. Alle Rennanzüge, alle Pokale, die der gewonnen hat. Irgendwelche
die Helden stehen da rum.
Das ist die komplette Sammlung von Michael Schumacher und ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein, das muss irgendwas, irgendwie nachgebaute Dinge und da steht die Original Michael in der Motorworld im Butzweilhof. Kann man so kostenlos reinlaufen, unten kann man Autos kaufen und oben sind wirklich, also wenn man irgendwie kleine Kinder hat oder sowas oder wenn man, ich habe eben, interessiert mich null dafür, absolut gar nicht dafür.
Ich auch.
Und bin
Formel
da durchgelaufen.
1 fand ich immer langweilig.
Ja, aber was zum einen Formel 1, was eigentlich so richtig interessiert, du gehst aber durch und du kennst die Geschichte von Michael
Schumacher. Hm.
Weltmeister, glaube ich, geworden. Oder ja. So sechs, sieben Mal
ich war total gerührt davon, was da alles aufgebaut wurde mit was für einer, dass man da kostenlos rein kann, fand ich toll und fand es einfach irgendwie, war das so ein ganz, fast ein bisschen traurig, als ich da durchgelaufen bin, obwohl ich da mich dann null mit beschäftigt habe.
Also ich bin da, das kann ich auch pennen, haben die immer gesehen.
爱甲甲你拜托吼，即物件甲代志吼无共啦。你是资深的记者，
我当时有讲物件甲代志。
物件啊，物件就是物件，代志就是代志。
多谢你，你对你讲甲即嘛吼，将来大东的唔捌讲过什么物件代志吼，物件是代物件。代志是事件啦，哦，我已经解释予你听，你规天来去听大东讲什么物件，什么代志哦，来。
Seitdem wahrscheinlich im Koma und nicht mehr. Ja,
nicht mehr ansprechbar. Also eine ganz tragische Geschichte. Ja. Und dann siehst du von seiner Ehefrau, von der Corinna Schumacher, dann die VIP-Pässe, wie sie ihn immer bei den Rennen begleitet hat. Also das Ganze.
Zu seine Onkel, die Onkel,
die.老好你好，
哎，你好，
我老喜欢啦，我讲哦，
嘿，
因为你人正义，
嘿，
正义，
唔干，
你人台湾那无你袂来，
唔干，
我麻烦，啊，我那样，怕变三十年，我有要出来，啊，我这就是讲哦，这政府用死啊，无效益啊，啊，台湾人啊，可不可以是讲咩咯？我就是讲，我逐天拢听你的，我可能改咧。我嘛过来，我就听到啊。但是吼，我跟你讲，我当下就美国医生，为台湾为我的，我用保险保爱我的保爱，这个就是讲，从阮前面的这种台湾咧，我就是要支持的。你别再讲我。
Immer alles schon, ja, wissen wir jetzt, weil ich so gerührt war und so mitgenommen von dieser Ausstellung und von allem, was man da so sieht aus dieser Karriere und wie tragisch, wenn das dann so irgendwann.
Liebe Grüße an dieser Stelle, vielleicht hört er unseren Podcast, keine Ahnung. Auf alle Fälle alles Gute an die Schumachers.
auf die Playlist machen. Ist das okay für dich? Das sind vier Stücke.
Ist alles okay.
Das ist eine Symphonie, also das ist die Tschaikowski-Symphonie Nummer 6, die heißt Pathetik.
Oh, da freuen sich unsere Zuhörer. Ja, ja, mach mal alle, mach mal die ganze Symphonie rauf.
Genau, Tschaikowski, Symphonie Nummer 6, Pathetik, 48 Minuten, vier Stücke. Und warum, das möchte ich nicht verraten. Ich habe nur von einem Hörer eine Nachricht bekommen, dass er diese Biografie von Fritz Bauer auch gelesen hat. Und wenn er diese Biografie gelesen hat, dann weiß er vielleicht, warum ich das auf die Playlist mache. Das ist mein Playlist-Wunsch diese Woche. Und du, Olli, was möchtest du?
Den Endtanz. Ich wünsch mir was von mir selber, von Olli Schulz, und zwar den, Song Einen wunderbaren guten Morgen, von der am Freitag ist rausgekommen die Bibi und Tina Star Edition, die Best of Hits der Soundtracks, neu vertont von den Stars, die entweder mitgespielt haben oder irgendwas zu tun haben damit. Ich singe auch mit bei Mädchen gegen Jungs, der All-Star-Version, zusammen mit den Lochis, mit, ist so geil, Mädchen gegen Jungs, featuring Sido, Olli Schulz, die Lochis, Lukas Rieger, ich glaube, das sind irgendwelche YouTube-Stars, Ulf Leo Sommer, Boss Hoss, Lea und noch viele geile andere Leute. Ich bin, also den Song wünsche ich mir aber nicht, sondern ich wünsche mir einen, den nur ich singe. Und zwar einen wunderbaren guten Morgen. Jetzt hört es euch an. Die Bibi und Tina Star Edition. All die großen Hits aus euren Lieblings-Bibi und Tina-Film. Jetzt nochmal neu aufgenommen von Peter Plate und Ulf. Ulf, sein ehemaliger Lebenspartner und Partner im musikalischen Bereich. Ulf und Peter haben.
Ulf und Peter, von Ulf und Peter.
Ey, das war so geil. Ja. Also ich habe das aufgenommen vor 3 Monaten und wurde eingeladen von Peter Plate. Viele wissen es vielleicht nicht. Ehemaliges Mitglied der Band Rosenstolz. Und abgesehen davon hat er mit seinem Kompagnon Ulf auch nochmal so Hits für die No Angels geschrieben. Und da war ich in diesem Studio drin. Und da haben die so eine richtig schön klassische Wand mit goldenen Schallplatten, wo sie überall diese ganzen Auszeichnung stehen. Die haben auch richtig viel abgeliefert. Die schreiben auch für Barbara Schöneberger und so. Das sind richtige Arbeitstiere, die beiden. Liebe Grüße. Genau, das packen wir jetzt
auf. Ja, dann hören wir das und danach fahren wir langsam wieder hoch. Wir kommen allmählich wieder in den Podcast-Modus. Das kann auch noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich auf alter Form sind. Wir sind wie so Rennpferde.
Nee,
ich
bin mal ganz ehrlich, ich bin ein bisschen beleidigt von diesem Gejammer, wenn man mal eine Live-Sendung macht. Das mit den Preisen, da haben wir uns entschuldigt, dass die erste Reihe so teuer war. Das wird nicht nochmal passieren. Aber auch abgesehen davon ist es so, das war eine Live-Sendung. Im Grunde wollten wir nur Folgendes machen, uns da hinsetzen und reden, aber es war eine riesige Halle. Und da waren ein paar Sachen, die nicht so richtig rund gelaufen sind. Ich habe auch immer so laut ins Mikro geschrien. Das liegt daran, dass ich keinen Monitor hatte und mich selber nicht gehört habe, sondern nur über diesen Hallensound. Und es ein bisschen ärgert mich das tatsächlich, die Kritik. Und es ärgert mich tatsächlich auch, sobald ich einmal sage, oh, ich glaube, ich habe schon einen Sitzen, nehmen das auch immer alle ernst. Ich liebe das, wie oft ich in meinem Leben schon gesagt habe, wenn ich mich verhaspel, oh, ich glaube, ich habe schon einen Sitzen. Ich finde, es ist immer ein sehr guter Satz, den man mal so zwischendurch sagen kann, auch wenn es nicht wahr ist. Die Leute sollen sich nicht immer alles so zu Herzen nehmen. Die sollen uns auch einfach mal so Geld geben, wenn wir nicht so gut sind.
Okay. Und hier, wir einfach per PayPal uns mal was rüberschicken oder mal so ein paar Bitcoins oder sowas. Einfach mal so, weil es letztlich ist das unser Job. Das ist, auch wenn das nicht so aussieht wie ein Job, ist es harte Arbeit. Und manchmal hilft da auch ein kleines bisschen wirklich gutes Zureden und ein bisschen Liebe. Nee, aber man muss sich auch der Kritik stellen auf der anderen Seite. Das ist alles keine Einbahnstraße.
Ja, habe ich erstmal mich gestellt jetzt, und ich erkenne sie nicht an.
Genau, das ist der späte Adolf-Hitler-Phänomen. Aber das kriegen wir schon, ja,
ich hab
kriegen wir schon
gemeinsam.
Nicht. Der Russen? Nee, weiß ich nicht, wo die sein sollen, keine Ahnung. Der Endsieg ist nah. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich immer wieder höre von älteren Verwandten, die mir dann sagen, ja, damals in Dresden, ne, als die Russen schon beim Führer oben die Handgranaten auf den Bunker geworfen haben, da haben die in Dresden noch gedacht, der Endsieg ist nah und der Führer hat noch eine Geheimwaffe. Habe ich auf der Bühne erzählt, in der Staatsoperette in Dresden, kam so mittelmäßig an. Mehr von meinen Erlebnissen in Dresden und mehr hochgefahrener Podcast gleich nach einem kleinen Musikbreak. Ich mache mir mal kurz einen Weizenkorn auf. Ich muss ein bisschen auch Alkohol jetzt. Ich will jetzt auch mal ein Sitzen haben.
Alles klar, bis gleich.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Ja, mit Böhmchen und Lollo, Fest und Flauschig. Die große Sendung nach der Live-Sendung. Ja. Jan, ich hab mal wieder das richtig hingekriegt, alles zu versaubeuteln. Was ich noch nicht erzählt habe, in meiner Küche sitzt der Arne und der Giesbert, mit denen ich zusammen Musik mache, mit denen ich mich heute um 12 verabredet habe. Man muss sagen, es ist Donnerstag, 12.53 Uhr jetzt. Und dann habe ich vergessen, dass wir heute Vormittag, ich dachte erst, wir nehmen heute Abend die Sendung auf. Jetzt sitzen die beiden in der Küche und quatschen die ganze Zeit, sind auch ein klein bisschen genervt davon, dass ich das schon wieder nicht hingekriegt habe und zwei Termine gleichzeitig irgendwie angenommen
habe. Das ist nicht so schlimm. Ich kann vielleicht noch als ergänzende Information hinzufügen, dass wir eigentlich heute Abend aufnehmen wollten, du dann aber gesagt hast, lass bitte nicht abends aufnehmen, weil ich habe heute Abend eine Premiere und haben es auf mittags verlegt und jetzt bin ich hier mittags. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Das ist das, was uns menschlich macht und das ist auch das, was uns unterscheidet von anderen. Dieser gewisse Grad von professioneller Unprofessionalität, das ist genau das, was einfach den Säß ausmacht. Das ist das kleine bisschen etwas, was andere einfach nicht besitzen. Das ist ganz wichtig. Muss ich auch abgreifen.
Ich wollte dir was erzählen. Ich bin gestern spazieren gegangen hier in meiner Einkaufsstraße bei mir um die Ecke und dann bin ich an einem Bestattungsunternehmen vorbeigegangen und die haben ein Werbeplakat gehabt. Biobestattung, jetzt, der Umwelt zuliebe, das Holz und so, die haben so einen Sarg angepriesen, der wohl noch besser sich irgendwie mit der Erde vereint, weil er schlechter lackiert ist, keine Ahnung. Und das sah wirklich aus, es sah aus wie so eine Bio-Werbung. Und da habe ich gedacht, gestorben wird ja immer, das war ja auch der Slogan von wie Six Feet Under dieser Serie. Und es ist ja wirklich so, müssen Bestattungsunternehmen eigentlich Werbung machen? Weil, das Ding ist ja gar nicht
so. Gibt es da nicht so Restriktionen, auch so wie bei Anwälten, dass sie es vielleicht gar nicht dürfen oder sowas, damit die Leute nicht dauerhaft runtergezogen werden, so im Alltag von Plakaten für, oder, Entschuldigung.
Das kommt,
kennst du das, wenn man geflogen ist, dass man dann irgendwie so einen Blähbauch hat und entweder furzt man den ganzen Tag oder man rülpst halt wie so ein Bauarbeiter. Liebe Grüße an alle Bauarbeiter.
Damit kannst du die Beziehung auf Dauer echt kaputt machen, wenn du abends zu viel kiffst und dann so viel Chips isst und Süßigkeiten, dich dann zu deiner Partnerin ins Bett legst und morgens denkst, ey, hier, einer von beiden wird hier gleich keine Luft mehr kriegen. Also wenn man dann furzt im Schlaf, weil man die ganze Zeit diese Flips und so gegessen hat, das ist eine Sache, die einem mit 19, 20, 21 passiert und wo oft die erste Beziehung dann auch in den Arsch geht.
Das ist gar nicht mehr so, also seit ich jetzt diese neue Instagram-Beziehung habe, ist das wirklich so, dass ich gar nicht mehr auch auf Klo gehe, überhaupt nicht mehr, weil das passt überhaupt nicht mehr. Das wirkt irgendwie blöd.
Weil die Welt ist unrein, das wirkt so unrein.
Das ist alles wenn man unrein, auf Klo ja genau. Genau, auch diese neue, diese Instagram-Girls, die gehen alle gar nicht mehr auf Klo. Die lassen sich das alle zwei Wochen mal absaugen. Einige haben sich sogar so einen Beutel hinten rantackern lassen, wo das einfach gesammelt wird. Aber kommt eh nicht viel raus. Ich meine, die essen einen Tag einen Apfel am Tag, diese jungen Dinger, damit die Haut schön bleibt. Und da wird gar nicht mehr defekiert oder
aboliert. Der wird gar nicht mehr groß gemacht, gar nichts mehr.
Da ist der Mensch schon ein bisschen weiter, evolutionsmäßig, in der Instagram-Welt.
Und pass auf, jetzt meine geile Verkaufsidee, Jan. Wie findest du Folgendes? Afterlife-Selfies. Prominente. Ich mache ein Bestattungsunternehmen auf und wenn jemand zum Beispiel kann man einen Vertrag machen, nach deinem Tod werden 10 Prominente mit deinem Leichnam Fotos machen und die auf Instagram stellen. Also Boris Becker macht mit dir noch vorm Sarg ein Picture, Afterlife-Selfies. Ralf Richter kommt vorbei oder auch hier Verona Poth und so. 10 Promis deiner Wahl machen nach deinem Tod mit dir noch ein Foto und posten die auf Instagram. Das wird dir vertraglich zugesichert. Also, dass man auch noch ein bisschen Kohle damit macht. Hier, RTL2-Bestattung. Tag und Nacht, der Chor von Tag und Nacht singt am Grab nochmal für dich oder so, weil das immer deine Lieblingsserie war. Also, dass
das
man
ist irgendwie super Eventbestattung, aber Bio, aber absolut. Bio.
Bio-Afterlife-Selfies, Bestattung, finde ich eine mega Idee. Da kann man so viele Sachen noch rausholen. Lass dir jetzt von Harald Glöckler deinen Sarg irgendwie kreieren.
Designen, ein Rüschensarg außen oder mit 1 Million Swarovski-Kristallen obendrauf. Einfach nochmal der goldene Abgang.
Dann wirst du begraben und dann steht ganz groß Glöckler auf deinem Sarg. So in goldener Schrift.
Ja, das ist eine ganz gute Idee.
10 Promis, es gibt noch 5 Promis, wenn man nicht so viel Geld hat. Was Bestattung kostet ja generell 2.000-3.000 Euro. Eine Bestattung ist super teuer. Und ja, dann packst du nochmal 2.000 oben drauf.
Ich mach das günstig. Ist mir zu viel. 2.000, bist du bescheuert? Du kriegst ja nichts mehr davon mit.
Na, wenn du aber Nadel, hast ein Foto mit Nadel noch, beziehungsweise bei deine Insta. Verwandten.
Bei Insta. Und müssen denn die Promis auch sagen, das bezahlte Partnerschaft mit irgendwie,
mit Nadel.
Bestattung 4. Bezahlte Partnerschaft mit Nadel. Das ist ja der Ali-Ass-Witz. Das ist wirklich schlechthin. Der bezahlte Partnerschaft, muss ich immer dran denken, wenn ich das sehe. Ey, Olli, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ein bisschen Psychotherapie wegen Dresden und so, ne? Ich bin da wirklich am Montag angekommen und ich bin ohne Scheiß, ist kein Scherz, zu dem Zeitpunkt rausgekommen, am Montag am Hauptbahnhof, wo Pegida vor dem Hauptbahnhof stand. Und mich hat hat eine ganz liebe Freundin, ja, mich hat eine ganz liebe Freundin abgeholt. Ich habe es auch schon in der Sendung erzählt am Donnerstag. Eine ganz liebe Freundin abgeholt, bei der ich auch gewohnt
habe. Eine gesichtstätowierte Freundin mit Muskeln.
Nein, eine ganz, wirklich eine ganz liebe, nette Freundin. Und dann hat er gesagt, ja, lass mal lieber hinten rausgehen am Bahnhof, weil vorne ist Piggy. Da habe ich gesagt, nee, will ich mir, wenn man schon mal hier ist, ey, da will ich mir das mal angucken. Bin dann da wirklich, ich habe mich wirklich ohne Scheiß mitten reingestellt. Und das ist eine, also stand vor der Bühne, es waren alle da, so ein Österreicher hat geredet, irgendwie hier, der Verbrecher, der Lutz Dings da auch.
Ja.
Habe ich alles schon in der Sendung erzählt. Und was ich wirklich schockierend finde, das habe ich vielleicht in der Sendung noch nicht in dieser Ausführlichkeit nochmal geschildert, wie wahnsinnig unspektakulär und routiniert diese Faschos da stehen. Alle so Übergangsjacken, alle sehen wirklich so aus wie früher so die Nachbarn bespitzelt bei der Stasi und heute haben sie irgendwie eine neue Verwendung. Immer am Montag nerven am Hauptbahnhof in Dresden. Und das ist alles so unspektakulär, das ist so eingeübt, so routiniert, seit Jahren das gleiche, irgendwie vierjähriges Jubiläum. Das ist so wirklich wie Regionalliga-Fußballspiele besuchen. Bei so Nieselregen, es steht unentschieden, es ist total, die Stimmung ist so völlig routiniert. Da ist gar kein Gefühl gewesen. Und lustigerweise hat mein Kollege Ralf sich das von der anderen Seite angeguckt. Der ist da auch, der war schon ein bisschen eher in der Stadt, weil der mit einem anderen Zug gekommen ist. Der war schon ein bisschen eher da. Der hat sich das von der anderen Seite angeguckt und die Dresdner ignorieren das komplett. Die laufen einfach dran vorbei und das sind einfach so Idioten, die da stehen und irgendwie was sagen. Ansonsten kümmert das aber niemanden in Dresden. Und erst als sie so ein bisschen losgelaufen sind, da kam so ein bisschen Zug in den Haufen, dass sie dann irgendwie, wir sind das und mitgerufen. Ich habe teilweise wirklich auch überlegt, warum erkennen die mich eigentlich nicht? Ich war ein bisschen beleidigt.
Ich hätte an deiner Stelle hätte ich wirklich auch Schiss dahin zu gehen, weil dass du da eine fängst, das irgendwie, also der Böhmermann, da ist doch der Hetzer.
Ja, aber ganz kurz, wenn da keine Kamera läuft, da war ja keine Kamera, nichts. Warum bringt denn das dann, das zu machen? Ne, und überhaupt das Gefühl, nach Dresden zu fahren, was für wie bescheuert das ist, dass du die ganze Zeit denkst, das ist irgendeine Stadt, in der du dich irgendwie für irgendwas fürchten musst, nur weil du Nazis scheiße findest. Du läufst dann da lang und das ist einfach erstmal wunderschön. Und klar, die Leute sind ein bisschen einfach, aber es sind die Leute in Bremen-Nord halt auch. Ich kenne das nicht anders von früher. Das war wirklich fast ein bisschen enttäuschend. Wie bei der Mona Lisa im Louvre stehen.
Du kannst da richtig durchschleichen durch die Leute.
Nee, du denkst, stehst vor der Mona Lisa, denkst ja auch, also war kleiner, als ich mir vorgestellt habe oder so. Oder Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett in, keine Ahnung, irgendwo in Madrid oder sowas. Alles immer nicht so geil, wie man denkt, dass es ist. Und so ist bei Pegida auch. Und vielleicht könnte man das eventuell auch so als Sehenswürdigkeit, als regelmäßig wie so ein Umzug, der immer montags da ist und dass es so eine Art Folklore wird, dass sie damit ihren selbstgemachten, ich habe auch so selbstgemachte Deutschlandfahnen gehabt, wo die dann sich neue Fahnen ausgedacht haben.
Wenn der Glückler da ein bisschen Kohle, dass die mal eine Uniform und in ein paar Jahren, wenn sich das alles vielleicht hoffentlich mal gelegt hat und wir es irgendwie finden, miteinander zu leben und miteinander verschiedene Kulturen, alles zu respektieren und versuchen, nicht mehr gegen, sondern miteinander zu leben, dass das dann immer noch die Montagsdemo gibt, so als Mahnwache, genau, auch wenn es jetzt makaber klingt, wie irgendein Mahnmal, also wie ein Kriegs, dass man da immer noch die Leute hinstellt, die sich dann auch so, die ziehen sich dann extra so Fascho-Klamotten an, sind schon lange keine mehr, Aufklebetattoos mit Hakenkreuz, nur um jeden Montag das nochmal zu, also nochmal so nachzustellen, damit man immer weiß,
da auch was werden, also wie die Kölner Karneval feiern und so.
Ich meine, so wie Heidepark, Nazi-Park oder was, wenn man so hingeht,
ja, und alles. Ja. Genau, es war ohnehin die Woche der Kulturschock. Ich war auch in München noch zwei Tage, da muss ich auch gleich noch kurz drüber erzählen. Aber wo wir gerade in Dresden sind, ich bin dann am Morgen, wir haben die Sendung aufgezeichnet.
Früh verrendet bin, der enttäuscht mich nicht.
Ja,
der
ja.
Macht, gibt keine Widerwort. Wenn ich Lust habe auf Sex, ich onaniere auf die Blätter.
Du onanierst auf die Blätter?
Ja, und das gibt mir eine Befriedigung.
Ja, und was passiert dann, wenn du darauf onaniert hast? Wischst du das denn sauber oder bleibt das dann so?
Nee, ich wisch das dann auch sauber.
Würdest du sagen, dass du diesen Baum liebst?
Ich liebe den dann auch. Ich gebe ihm, gut, es ist immer der gleiche Name, aber er hat einen Namen.
Und der wäre?
Der heißt Hans-Georg.
Gesagt worden. Alles ist kaputt gewesen, aber warum haben die Dresdner, da sich so eine spezielle Legende drum gesponnen, warum weiß jede Sau in Dresden, wann irgendwelche Bomber gekommen sind, warum wissen die, wie der Pilot heißt und so weiter? Und jetzt habe ich, glaube ich, eine kleine Erklärung dafür
gefunden. Ja, die haben so ein Fan-Album. Es gibt so wie,
nee,
so ein, wie so ein...
Ja.
Das ist ja lustig. Wie groß ist denn Hans-Georg?
Hans-Georg ist, müsste ich jetzt so schätzen, das ist so, was ist denn das, 80 Zentimeter?
Ach so, größer,
ein Meter. Ja,
es gibt so, ja so riesen Gummibäume,
nein,
ne?
Nein, ich habe ja keine Berliner Altbauwohnung, ne,
ja,
oder
ja.
Sowas. Ne? Nee.
Hans-Peter.
Hans-Georg.
Hans-Georg, Entschuldigung.
Hans-Georg.
Hans-Georg.
Ja.
Sprichst du mit ihm auch?
Ja, natürlich. Ich streiche laute Blätter dann mal.
Und was erzählst
sag,
du?
Sag ich dann, ja, nachher kriegst du wieder was zu trinken und jetzt halt durch, ne? Und
Zwingers steht folgendes Schild. Also eine riesige Steintafel, bestimmt 2x2 Meter groß. Am 13. Februar 1945, vernichteten angloamerikanische Bomberverbände die Innenstadt Dresdens. Auch der Zwinger wurde fast völlig zerstört. Absatz. Am 8. Mai...
Über der ganzen Leitung und so gewesen.
Ja, ein bisschen warm.
Dann lasse ich das erstmal 5 Minuten laufen, dass der nicht das...
Achso, der soll nichts Abgestandenes bekommen?
Nein,
sondern das frische.
Nicht, dass das irgendwie so abgestanden ist. Und dann kriegt er aber nicht das Kalte und nicht das...
...Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der sowjetischen Kommandatur die Vorarbeiten für den Wiederaufbau des Zwingers. 1945 bis 64 wurde unter der Arbeiter- und Bauernmacht der Zwinger in alter Schönheit wiederhergestellt. Die künstlerische Leitung hatte Hubert blablabla bla bla und Arthur Frenzel. Da haben die also quasi seit dem Krieg von den Sowjets erzählt bekommen, dass das die angloamerikanischen Bomberverbände sind. Das war einfach immer schon Teil der Propaganda, die auch nach dem Krieg quasi den Leuten da in den Kopf geprügelt wurde. Westfernsehen hatten sie nicht so viel, anders als in Leipzig ist auch keine Messestadt. Und dann ist es einfach so eingegangen in dieses Stadtgedächtnis. Und neben Ich dachte, sag mal, wer hat denn das da hingehängt? Von wann ist denn das? Und daneben ist ein ganz, ganz kleines Messingschild, weil irgendwie nach der Wende irgendeiner wahrscheinlich gedacht hat, vielleicht muss man mal erklären, warum hängt das Schild da? Und warum wird angloamerikanischen Bomberverbänden die Schuld gegeben? Die Schuld liegt nicht, natürlich, also die haben natürlich Bomben geworfen, aber warum die Bomben geworfen haben, ist vielleicht die interessantere Frage. Das findet dann nicht statt, aber das haben die Sowjets halt rausgelassen, weil es damals passte, als die Welt geteilt war in Ost und West. Die haben es genutzt zur Propaganda. Und daneben steht so ein kleines Schild, diese Tafel wurde angebracht 1963. Von der Sowjetmacht. Ne? Aber das versteht, man versteht so ein kleines bisschen, warum man da in Dresden so ein bisschen da so versaut ist und diese Legenden irgendwie immer noch weiter spinnt.
Vielleicht hätte man die Mauer einfach, also das wäre nicht passiert, wenn nicht der sowjetische Sektor, also wenn Deutschland nicht geteilt wäre, wenn man schneller irgendwie einen Dialog gefunden hätte. So stand das da die ganze Zeit dran.
Ja, aber so ein Dialog nach so einem Weltkrieg, ich glaube, da waren vielen Leuten
Der Dialog nach dem Weltkrieg. So Leute, hör mal auf, was ist da eigentlich jetzt passiert? So, direkt ein paar Tage später. So.
Sitzkreis. Einmal alle zusammenkommen. So. Freunde, was war jetzt los?
Genau. Ist ein schöner. Was lernen wir jetzt da draus?
Genau. Was machen wir jetzt? Ich glaube aber, dieser Sitzkreis und alles das sind die letzten 70 Jahre, wird so langsam der Sitzkreis aufgebaut. Und jetzt, so die vergangenen 5, 6 Jahre, wird in diesem Sitzkreis zum ersten Mal geredet, glaube ich. Um das jetzt mal so in eine zeitlich in eine andere Perspektive zu rücken, betrifft ja die ganze Menschheit und nicht bloß 7 am Weltkrieg beteiligt. Das sind ja doch ein paar mehr Leute. Und allmählich sind wir so an einem Punkt, wo die Leute anfangen, darüber zu reden. Ich habe zum Beispiel gedacht, diese ganzen alten Nazis, diese ganzen komischen Rollstuhlfahrer, die wo es dann heißt, die waren damals irgendwie, keine Ahnung, in Majdanek, waren die SS-Wache. Wer buddelt die eigentlich noch aus? Wer ist das? Ja, da müssen ja irgendwie Staatsanwälte geben. Ich glaube, es gibt eine zentrale Stelle in Ludwigsburg oder sowas. Aber es muss doch Staatsanwälte geben, die das anklagen, die aber alle so alt sind wie wir, die ein ganz anderes Verhältnis dazu haben, als jetzt quasi die belasteten Ex-Nazi-Staatsanwälte von früher, die nie vor Gericht bringen wollten. Also es fängt ja echt langsam an, dass die Leute das aufarbeiten, diese ganze Zeit.
Ja, aber gibt's noch Rollstuhlfahrer aus der SS-Zeit, die da irgendwo an so einem Turm gehangen haben?
Dieser dem Janjuk, oder jetzt haben sie da irgendwie einen ausgeliefert aus den USA, dem gerade...
Genau, der 94-Jährige.
Genau, dann dieser in Auschwitz war, also das sind, klar gibt es total viele, es gibt, muss ja auch Staatsanwälte geben, die das zur Anklage bringen und die beziehen sich auf Aktenmaterial, was ja die letzten 70 Jahre da war, nur jetzt machen sie was, ne? Man denkt halt so.
Aber hätte man da nicht ein bisschen früher schon eingreifen können, weil ich meine, ernsthaft mal, ohne Witz, ich meine, der Typ ist jetzt, der ist jetzt 94, dann bringt er jetzt noch mal ein halbes Jahr hinter Gittern und ich weiß, es geht um die Gerechtigkeit, es geht um Zeichen, aber ich frage mich, hätte man da nicht schon in den 70er, 80ern mal ein bisschen mehr rum. Ich meine, beim Eichmann hat man ja auch. Warum dauert das denn so lange?
Ja, ganz kurz. Aber beim Eichmann, ne? Dass das überhaupt passiert ist, wie gesagt, lesen Sie die Biografie von Fritz Bauer, meine Damen und Herren. Dann wissen Sie, wie das überhaupt alles passiert ist. Der hat immer gesagt, Fritz Bauer, der Staatsanwalt, der damals die ersten Auschwitz-Prozesse angestoßen hat, hat immer gesagt, das Feindesland beginnt außerhalb meiner Bürotür. Der war sowas von alleine da. Alle Kollegen von dem waren entweder belastete Nazi-Staatsanwälte oder Nazi-Richter, die gar kein Interesse daran hatten, dass diese Taten verurteilt würden, weil dann hätten sich die Frage stellen müssen, was sie eigentlich damit zu tun haben. Oder wenn sie keine Nazi-Richter waren, waren die auch nicht so mutig und nicht so wahnsinnig engagiert wie der Fritz Bauer, der das damals, jetzt im Nachhinein kam raus, dass er das tatsächlich da so halb auch das privat organisiert hat, an den deutschen Behörden vorbei, weil er wusste, die kümmern sich da nicht drum, wenn ich das selber nicht mache. So. Und das ist, und überhaupt diese Geschichten von diesen diesen Leuten, die es ja gab oder immer noch gibt in der Bundesrepublik, anzufangen zu erzählen, ist vielleicht auch so ein Teil von, wir setzen uns mal in den Kreis und reden da jetzt mal drüber, was da eigentlich passiert ist. Und ich hatte in Dresden, wir haben die Sendung gemacht und das war ja zum einen eine Sendung, so als am Tag der Deutschen Einheit, wir fahren dahin mit dem Neo-Magazin und danach haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir hier und es ist jetzt 19 Uhr und wir machen danach ein Werkstattgespräch, so ein bisschen vermessen wie Klaus Peimann irgendwie nach einer Premiere in der Volksbühne, nochmal mit den Leuten reden, was hat ihnen gefallen, was hat ihnen nicht gefallen. Und wir haben dann da bestimmt knapp 3 Stunden gesessen, haben auch gesagt, die Leute gehen wollen, geht einfach. Die Kameras waren irgendwann dann auch aus, haben einfach weitergequatscht, weil das einfach, du merktest das in der Stadt, die haben sich total gefreut, dass wir kommen und es gab unfassbar viele Dinge zu erzählen und die haben einfach einen totalen Druck und fühlen sich einfach nicht ernst genommen und zwar auf einem Level, wo ich das zum ersten Mal, glaube ich, richtig verstanden habe, was das Problem ist. So, also das, ich habe denen dann als Beispiel erklärt, als ich dann, als ich zum ersten Mal gedacht habe oder dass jemand zu mir sprach aus dem Osten, den ich verstanden habe, was da los ist, als ich letztes Jahr das, so blöd das jetzt klingt, das Trettmann-Album gehört habe und die erste Singleauskopplung Grauer Beton, wo ich zum ersten Mal in einer Sprache, die ich verstehe, nämlich so Lyrik, wo ich drauf anspringe, also jetzt subjektiv drauf anspreche, verstanden habe, was das grundsätzliche Problem ist, nämlich dass Einheit und 28 Jahre lang Mauerfall, dass das überhaupt gar keine Einheit ist. Weißt du, das ist einfach, die meisten Leute haben das als Bruch empfunden in der Biografie, die meisten Leute haben erstmal gedacht, ja, wir kaufen uns ein Auto, haben sich überschuldet, haben gedacht, jetzt sind wir endlich frei, aber haben überhaupt nicht begriffen, was das zu bedeuten hat. Und viele Leute aus dem Westen haben das auch als Bruch erlebt, die haben nämlich gesagt, ey geil, ich kriege jetzt eine günstige Eigentumswohnung oder vielleicht ein ganzes Mietshaus in Leipzig oder warum nicht gleich 3 Mietshäuser, weil es ist super günstig und die Ossis haben keine Ahnung, wie viel Geld das eigentlich wert ist, was die mir da für 2000 Euro verkaufen. Dieses Unaufgearbeitete, auf einmal merkst du, das hat irgendwelche Konsequenzen. Oder als ich Trettmann das zum ersten Mal gehört habe, das ist, habe ich echt gedacht, okay, ja, stimmt.
Aber das ist vollkommen recht. Das ist für viele, alleine das schon, dieses die Westdeutschen, also eigentlich, das ist ja auch jetzt klischeemäßig zu sagen, dass alle so gedacht haben, aber es ist tatsächlich passiert. Viele haben gedacht, geil, jetzt hole ich mir eine geile Wohnung oder sonst irgendwas. Viele Ostdeutsche lebten in einem System, wo denen alles vorgeschrieben wurde und konnten mit der Freiheit gar nichts anfangen und sind immer noch überfordert. Dann war es auch noch 89, Mauerfall, kapitalistischer Höhepunkt kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber alles war im vollen Gange, vor allem hier, also hier im Westen, treffen zwei Welten aufeinander. Keiner hat sich um irgendwelche solche zwischenmenschlichen Sachen gekümmert, sondern das meiste war wirklich dann auch in dieser kapitalistischen Welt, die gerade stattgefunden hat, es ist da eine Menge untergegangen. Und jetzt haben wir die Scheiße im Jahre 2018.
Ja. Ja, und du hast dann auf der einen Seite, sagen sie denen, ja, diese ganzen Stirnacken, diese ganzen Nazis, haben dann einige Leute im Publikum gesagt oder auch sonst in den Gesprächen, die ich in den letzten Tagen in der Stadt geführt habe in Dresden, haben einige gesagt, ja, diese Stirnacken, das musst du verstehen, das sind halt Leute, die sind komplett entkoppelt und die wissen nicht mehr, sich anders zu artikulieren als halt so. Dann habe ich immer gesagt, ja, auf der anderen Seite muss man aber sehen, wo die Stirnacken quasi von unten nach oben gucken und denken, ihr da oben macht eh alles, macht eh wie ihr wollt, gibt es auch genauso viele sehr gut ausgebildete Westdeutsche, die vielleicht in westdeutschen Karriereverhältnissen niemals Generalstaatsanwalt geworden wären oder sowas, die sind einfach zur Wendezeit rübergelaufen, weil sie gemerkt haben, ach komm, dann zieh ich mal um, vielleicht werde ich da drüben irgendwas. Und jetzt ist, glaube ich, dass in allen Staatsanwaltschaften in Ostdeutschland, ich glaube nur 2 oder 3 wirklich in Ostdeutschland geborene Staatsanwälte oder Ober- oder Generalstaatsanwälte, ich muss die Statistik mal raussuchen, ich poste das im Internet, also das ist total sichtbar, wie viele Leute aus dem Westen da Behörden leiten und der Osten gar nicht partizipiert auch an so Leitungsfunktionen. Und das ist kein Wunder, dass du da dich irgendwie komisch fühlst, wenn du da aufs Amt gehst und denkst, das ist aber alles hier merkwürdig organisiert, wenn da nur Wessis sitzen. Naja, weißt du, also auf jeden Fall ist das kein Wunder, dass da ein großes Missverständnis herrscht. Und ich glaube, diese Legende, dass eine Einheit stattgefunden hat, nur weil Helmut Kohl gesagt hat, jetzt ist Einheit, ist, glaube ich, Quatsch. Also wir sind, die erste Generation, die wirklich versuchen muss, das herzustellen. Und es geht halt nur mit dahinfahren. Und das war echt echt witzig und auch echt wichtig. Und ich habe auch gesagt, genauso wie wir nach Dresden gefahren sind, sollen die auch mal schön Wochenende in Neukölln verbringen oder sowas. Oder meinetwegen in Duisburg-Marxloh, um mal diese irrationale, komische Migrantenangst wegzubekommen. Selbst Vernünftige haben dann da gesagt, ja, aber die Ausländer, ich bin in der Stadt hier rumgelaufen, nicht einen einzigen fucking Typen habe ich gesehen, der schwarze Haare hat. Am Flughafen in Köln-Bonn, ne? Die Sicherheitsschleusen, da ist Personal kontrolliert deine Taschen, wo man sich sicher ist, irgendwie, also wo man dann denkt, so, ey, schön, dass ihr einen Job gefunden habt im Sicherheitsgewerbe. Ne? So, weißt du, wie die Sicherheits, auch in Tegel am Flughafen und so, was da für Leute an Kölner Security deine Taschen durchwühlen. So. Und in Sachsen, in Dresden am Flughafen, waren das alles so Leute, die hatten alle so Bundesadler auf ihren Helmen drauf. Alles Deutsche, alle so Deutsche mittleren Alters, wo du das Gefühl hast, da sind kein einziger Migrationshintergrund, hat da die Sicherheitskontrolle gemacht am Flughafen. In Dresden. Und in Köln sind dann nur irgendwie so ganz so einfach so quasi BMW Köln-Mühlheimer.
Andere Ecken, die haben halt, jeder hat so seinen eigenen Schlag, jede Stadt. Wollen wir den Fokus mal von Dresden so ein bisschen auf Gesamtdeutschland wieder lenken, Jan?
Ja, ich wollte das nur kurz mal sagen, weil ich da war und ich da eine Menge, glaube ich, verstanden habe, was da passiert.
Einmal im Jahr, das liegt auch ein bisschen daran, dass Jan Böhmermann vielleicht einmal im Jahr seine Stadt, und das ist für ihn natürlich gleich ein ganz, also für die Menschheit ein kleiner Schritt, für ihn ein sehr, sehr großer Schritt, ja, dass du mal da warst. Es gibt aber auch in Gesamtdeutschland, hier überall, in unserem gesamten Ost- und Westdeutschland, in unserem vereinten Deutschland, eine Menge schöne Locations und eine Menge schöne Spots, wo die Leute Spaß haben, Jan. Und wo es nicht darum geht, nur politische Podiumsdiskussionen zu führen, sondern wo die Leute einfach Menschen sind und einfach eine gute Zeit haben wollen. Und für diese gute Zeit, ja, habe ich uns extra jemanden dazugeholt, der dafür sorgt, dass wir auch ab und zu mal hier eine gute Zeit haben und nicht komplett in politische Diskussionen verfallen. Ich werde immer besser, was so Übergänge angeht.
Ich dachte schon, was willst du jetzt inhaltlich? Und du machst eine richtige Radiomoderation jetzt. Du denkst, das ist jetzt abgehandelt. Jetzt gehen wir mal langsam zu einem anderen Thema. Wir sind wie so ein Radiomoderator. Und du, pass auf, du, in 2-3 Jahren haben wir eine Morgenshow bei 1 Live oder so. Oder bei WDR 2, weil wir in dem Alter von WDR 2 sind.
Wenn das Ding hier irgendwann vorbei ist, dann würde ich mich gerne bewerben irgendwo in Hamburg, weil ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal nach Hamburg komme in diesem Leben und dann da eine Morningshow mache. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass ich glaube, ich bin in Hamburg ein bisschen verhasst, in meiner eigenen Heimatstadt. Ich habe diesen Sommer so viele Reibereien in Hamburg gehabt, muss ich gleich noch erzählen. Jetzt machen wir erstmal Partyhopping, dann machen wir einen kleinen Break. Ja. Und bei mir sitzen immer noch Arne und Giesbett in der Küche und warten drauf, dass ich rüberkomme und Musik mit denen mache.
Nee, geht jetzt nicht. Olli hat mal kurz einen Anschluss, also hat noch einen Termin. Wir beeilen uns, aber jetzt geht's erstmal los. Genau, mach mal, Moderation.
Die lange Version.
Na, Männer?
Hi. Hast du dich denn gut erholt von unserer 100. Sendung in Hamburg?
Ich habe mich sehr gut erholt, ja. Ja.
Du bist jetzt ziemlich schnell abgehauen. Du hattest einen ziemlich eng anliegenden Jogginganzug.
Ja, der war toll.
Die einzige Frau, die im Fokus war, es war ja wirklich eine sehr männerdominierende Sendung. Es tut mir nochmal leid, dass du dich mit so vielen Männern umgeben musstest. Jetzt meine Frage.
Ja.
Dankeschön. Meine Frage, was macht die Partyszene? Wo hast du dich rumgetrieben letzte Woche?
Ich war auch in Ostdeutschland. Super. Ich war in Jena, im Empire, geschrieben M-Pire. Und das ist in der Prüssingstraße 18, ist ab 0 Uhr geöffnet und da kann man richtig abdancen und wegsaufen und sich gehen lassen.
Ab 0 Uhr geöffnet?
Ab 0 Uhr geöffnet, ja. Es ist sehr straff geführt da, aber sehr angenehmes Ambiente und Empowering People habe ich kennengelernt.
Was für ein Publikum ist da?
Ab 0 Uhr sind da nur noch Werwölfe und Wehrsportler auf der Straße. Oder wer geht denn da um 0 Uhr in Jena noch weg, oder? Jena ist die Crystal Meth Stadt, dass da am meisten Crystal Meth genommen wird. Oder auch, dass das ein Umschlageplatz irgendwie für Drogen ist. Und das ist eine ganz große Drogenproblematik, die dort herrscht. Deswegen viele Leute fangen da ziemlich früh an, habe ich mal gelesen, mit so Crystal Meth, so mit 11, 12, um ihr Abi zu machen oder ähnliche Sachen. Und dann,
um mit 11 oder 12 ihr Abi zu machen. Ich muss das Abi machen mit Crystal Meth, sonst hätte ich mit 12 nicht hinbekommen.
Nein, aber du musst ja rechtzeitig, wenn du mit 18, 19 dein Abi machst, dann musst du vorher schon rechtzeitig mit Crystal Meth anfangen, weil wenn du es erst nimmst zur Abi-Zeit, dann gewöhnt sich der Körper nicht dran. Du musst jahrelang vorher schon eine Drogenabhängigkeit abbauen.
Merkt euch das, Kinder.
Das Problem ist, dass in Jena sehr viele Kleinwüchsige, also wenn du mal die Leute siehst, die Hände sind kleiner und die Füße und die Hände, weil vom Crystal Max, ein geiler Name. Ha, ich bin Crystal Max, Alter, ich bin der neue Action-Held.
Das ist ein guter DJ-Name eigentlich.
Ja, Crystal Max.
Crystal Max ist immer auf der Straße.
Oder Max Crystal. Max Crystal. Ja.
Und dadurch, dass du das irgendwie früh anfängst zu nehmen, dann wächst du nicht mehr. Und deswegen sind viele sehr kleine, zum Beispiel in Star Wars zum Beispiel, diese ganzen Leute, diese ganzen kleinen Ewoks und so spielen. Ja, das sind alles Leute aus Jena, Crystal Meth Opfer ehemalige.
Also mir wurde auch was angeboten, aber ich bin da schüchtern. Bei Crystal bin ich schüchtern.
Ich bin da schüchtern. Ich trau mich nicht so recht.
Nee, nicht
liebe
so richtig.
Kinder, Finger
die
weg
einzige
von Drogen,
Crystal,
ganz wichtig. Finger weg von Drogen.
Ja. Die einzige Crystal, die ich an mich ranlassen würde, wäre die aus dem Denver-Clan gewesen damals. Kennt ihr den noch?
Habe ich nie gesehen. Nee.
Crystal Carrington, das war so eine sehr schöne Frau im besten Jahr. Oh, das ist schon wieder zu sexistisch vielleicht für deine Redakteurin.
Ja. Im weitesten Sinne im Management von Julia Engelmann, der berühmtesten deutschen Lyrikerin. Ich weiß nicht genau, was ist, ob man das jetzt vielleicht noch braucht zur Einordnung des Briefes von Beginn der Sendung. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ohne Kommentar bitte. Entschuldigung, Sue.
Alles klar. Was wollte ich denn jetzt sagen? Also ich war
Schaumparty im Empire?
Nee, aber eine Fotobox. Was?
Ihre ganz eigenen Sachen, da kommt man ja kaum noch mit. Da ist es manchmal ganz
Cloud.
Gut, wenn man
die hören
Cloud.
Alle nur noch Cloud, genau, nur noch Cloud.
Die hören nur noch in der Cloud. Die sind nur noch in der
und
Cloud.
Da freue ich mich, wenn die guten alten Charts da sind. Ja. Ne? Da kann man schön.
Ja. Ja. Früher super, hieß es Cloud-Lage, heute ist es Cloud-Lage.
Genau, also ja. Empire.
Party Hopper! Noch kurz ein Nachtrag. Sue, wenn du dann in diese Clubs gehst, hast du auch den Jogginganzug dran, wo ein Partyhopping draufsteht? Und irgendwie so eine Kappe auch, damit alle wissen, it's controlled. Zwei pro Auge
haben
ein
wir nicht
Ei.
Gemacht.
All die Sachen haben wir nicht gemacht. Wir haben keine kultigen Shirts gemacht. Es gibt auch immer noch keine Biografie von uns beiden. Unser Leben, Jan und Olli, wir haben das alles noch nicht ausgeschlachtet.
Ja, so eine Fantasiebiografie. Es gibt mittlerweile aber Fan-Leute, die, das haben wir bei Instagram mal gesehen, die Fotos von
Fan, die das sehr witzig machen. Ich glaube, die haben guten Humor. Und hätten wir damals, Jan, irgendwann doch nicht die Abfahrt von der großen Straße genommen, ne? Dann hätten wir vielleicht zwei so eine Mädchen, mit denen wir heute eine Beziehung führen würden, hätten guten Job irgendwo, sonst was. Aber nein, wir sitzen hier, sind Kultfiguren, aber vereinsam innerlich. Und Leute machen sowas. Das ist ja also der andere Weg, den wir gegangen sind.
Die Feist so und fleischig heißen sie. Feist und fleischig. Ganz nette, sehen gut ausgebildet aus. Also ich würde sagen, beide.
Die sehen aus, als wenn die aus gutem Hause kommen. Ja, gute aus gutem Hause kommen.
Das und die machen Fotos nach von uns, was ein bisschen befremdlich ist, aber na gut, wenn die Leute besser das als Crystal Meth nehmen. Ich finde es auch ganz witzig.
Ich habe den privat gerade das Foto von uns geschickt, wo ich den Deutschland-Jogging-Anzug und du deinen anderen trägst. Da sehen wir aus wie wirklich asoziale, aus dem tiefsten, also wirklich. Das haben wir noch nicht veröffentlicht.
Sind wir das nicht im Herzen auch? Ich möchte ganz kurz noch über Spotify reden und dann noch mal ganz kurz über München. Das habe ich hier noch im Zettel stehen. Ich habe, Herbert Grönemeyer ist bei Spotify. Leute haben mir unterstellt, weil ich angefangen habe, Herbert Grönemeyer Songs zu posten. Ich weiß nicht, ist mir auch egal, wie dein Verhältnis ist zu Grönemeyer. Wahrscheinlich darf man den irgendwie, wenn man weil er irgendwie Manager vom Blumenfeld mal auf den Fuß getreten ist, darf man jetzt nicht sagen, dass Herbert Grönemeyer gut ist oder sowas. Ich habe mich total gefreut.
Hallo, Grönemeyer ist ja wohl ein geiler Typ, der über Jahre hinweg immer mal wieder abgeliefert hat. Und zwischendurch auch wirklich, und ich finde es auch toll, manchmal macht er auch echte Schrottplatten mit Fantasietexten. Ich glaube, die letzten zwei, da wusste er auch nicht mehr, was er singen wollte. Aber ist egal, Mann, der ist über 60 und hat richtig abgeliefert. Und ich gehe auch, wenn der auf Tour kommt, auf alle Fälle nochmal hin. Ich finde, der hat ein paar mega Songs gemacht.
Der ist bei Spotify jetzt. Der war jahrelang nicht bei Spotify. Und als ich ihn einmal kennengelernt habe, haben wir sogar ein bisschen darüber gesprochen, irgendwie, warum er nicht da, fand er irgendwie blöd und so. Und dann, jetzt ist er auf einmal bei Spotify. Und ich habe mich ehrlich darüber gefreut. Und ich habe es auch ein paar Songs auch gepostet letzte Woche. Und alle Leute unterstellen mir dann immer, dass irgendwie so ein Werbedeal ist. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich Herbert Grönemeyer jetzt hören kann, weil ich habe keine Herbert Grönemeyer Platten, so weit ging es dann eben doch nicht mit der Liebe.
Nicht eine?
Doch, ich habe glaube ich eine, hol die CDs nicht mehr raus, ich habe die nicht eindigitalisiert, meine iTunes-Bibliothek hier, die ich früher immer hatte, die ist völlig verwaist, weil ich das überhaupt nicht mehr brauche und jetzt ist wirklich Herbert Grönemeyer da und dann ist Folgendes passiert, wo wir bei Herbert Grönemeyer gerade sind, sehe ich auf einmal irgend so eine Facebook-Werbung, ich glaube der Vertrieb vom Grand Hotel von Kleef bringt die große Ärzte Megabox raus mit allen ever Ärzte-Songs ever als CD. Ich bestelle
ja, aber nicht
die
das Grand Hotel, nicht das Grand Hotel.
Nee, nein, aber irgendwas von Van Cleef war da mit dabei. Ich dachte, das gehört irgendwie wahrscheinlich deren Vertrieb, irgendwas gehört da zusammen. Heißt auch Van Cleef auf jeden Fall am Ende. Und dann gucke ich mir das an, denke so, Moment mal, die bringen jetzt alle Songs raus. Bedeutet das vielleicht, das ist die letzte CD-Veröffentlichung vor? Und dann sehe ich die Meldung, dann kommen die Ärzte auch zu Spotify. Die wollen wohl im November auch die ganze Ärzte Musikbibliothek Mediathek, wollen die alles reinstellen. Dann kann man auch die Ärzte hören, endlich bei Spotify. Finde ich auch mega gut.
Also, dann packen wir, damit wir jetzt auch noch richtig den Vorwurf der Werbung kriegen, packe ich jetzt noch auf die Liste die neue Grönemeyer-Single Sekundenglück, die ist nämlich gerade rausgekommen. Die finde ich ganz gut. Und du suchst dir noch einen schönen Ärzte-Song aus, damit wir auch beide... Ja,
aber die Ärzte sind erst im November, die sind noch nicht in der Liste.
Dann warten wir damit noch ein bisschen.
Ich würde mir trotzdem aber einen Grönemeyer-Song aussuchen, und zwar...
Meine Lieblingsplatte, by the way, ja, wenn man sich eine Grönemeyer kaufen müsste, dann wäre das bei mir Bleibt alles anders. Ich finde, da sind die ersten vier Songs, Letzte Version und Für mein Leben nach dir und so, da sind ein paar unfassbare Songs drauf. Und Die Mensch ist natürlich auch sehr gut, und man braucht die Bochum, das sind die großen drei. Bleibt alles anders, Mensch und die Bochum. Wenn man die drei hat, hat man auf alle Fälle eine Menge gute Songs von Grönemeyer.
Ja, also ich würde dann vielleicht wirklich von der Bochum was nehmen. Und ach komm, warum denn nicht? Es ist ein Evergreen und es ist ein Radiosong. Ich weiß, alle anderen sind viel cooler, aber das kann man mal wieder hören. Stichwort Hashtag Sexism und so. Das war damals ein großer Erfolg, weil es zum ersten Mal die Zärtlichkeit von Männern artikulierte und damit ironisch umgegangen ist, dass Männer eventuell nicht alles richtig machen. Und deswegen
ey, ganz ehrlich mal, was für eine Tracklist. Die Platte Bochum von Grönemeyer fängt an mit Bochum. Mega-Hymne, die Ruhrpott-Hymne. Zweiter Song ist Männer, war ein Mega-Hit. Dritter Song ist Flugzeuge im Bauch. Ja, und vierter Song ist Alkohol. Wenn du damit eine Platte anfängst, mit vier solchen Knallern, dann hast du schon mal gewonnen. Ich glaube sowieso, wenn du ein Erfolgsalbum aufnimmst, das ist ein kleiner Theorie meinerseits, müssen die ersten vier Songs alle Hits sein. Dann ist es schon relativ egal, weil die Leute hören sowieso, das war auch schon früher so, vorm Internet, die ersten vier Songs dann immer wieder. Auch Peter Fox zum Beispiel, Stadtaffe, die ersten vier Songs sind die Knaller auf der Platte. Also für alle, die meinen, sie wollen es nochmal richtig wissen im Musikbusiness und wollen die perfekte, erfolgreiche Platte machen, die ersten vier Songs, da muss alles drin sein, der Rest wird dann könnt ihr langsam abbauen. Und der letzte muss nochmal ein Knaller sein.
Mambo, in diesem Fall ist es Mambo bei Herbert Grönemeyer, ja. Der Parkplatz-Song.
Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Es trommeln die Motoren, es dreht in meinen Ohren. Ja, ja. Guter Song.
Also, wir hören uns gleich wieder. Es gibt noch Sachen aus München zu besprechen und
wir sind schon ziemlich lange und bei mir war
Giesbert und Arne sollen sich mal hinten anstellen. Wir haben hier viele Giesberts und Arnes vor den Empfangsgeräten sitzen. Die sind heute mal ein bisschen wichtiger.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Nö, Elmshorn, hier ist Fest und Flauschig. Die Sendung heute heißt übrigens Die Sekte. Hier ist die 102. Folge, richtig, Jan? Es ist unsere 102. Folge.
Ja, ich würde sagen, statistisch ist das jetzt die 102. Folge. Ja.
Ist richtig.
Jan, Ist
richtig.
Ja, bevor du jetzt deine München-Geschichte erzählst, habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Nach unserer 100. Sendung in Hamburg bin ich noch 2 Tage in Hamburg geblieben. Den Tag danach habe ich frei gemacht, war in der Alster spazieren, Familie besucht, was man so macht, wenn man in seiner Heimatstadt ist. Und am Donnerstag hat das Reeperbahn-Festival angefangen, das ja in Hamburg jedes Jahr stattfindet, über 4 Tage verteilt auf der Reeperbahn in allen möglichen Clubs. Und Cat Frankie, die bei mir ja auch singt, die aber selber eine wahnsinnig tolle Künstlerin ist und mit der ich zusammenarbeiten durfte, hat einen Preis gekriegt und ich wurde gefragt, ob ich die Laudatio halten würde. Und da ich die einfach sehr schätze und ich Preisverleihung schon immer dumm fand, habe ich gedacht, mache ich das mal, ich mache das bestimmt besser als irgendein anderer Typ. Habe ich gedacht, klingt jetzt ein bisschen egomäßig. Naja, bin 2 Tage in Hamburg geblieben und dann hat es im Schmitz Tivoli stattgefunden. Und da waren dann die üblichen Fressen, die man von früher aus Hamburg doch kennt, Leute und auch so eine bisschen sinnlose Veranstaltung. Hand aufs Herz, tut mir leid, wenn das Reeperbahn-Festival sich jetzt beleidigt fühlt, aber da werden dann so Preise verliehen von Leuten, von denen ich nicht mehr wusste, dass es sie gibt. Und der Preis hieß irgendwie Vio-Preis. Hat Rocco Schamoni und FIFA oder so moderiert, das haben die auch ganz gut gemacht und so weiter und so fort. Dann ging das aber ewig lang und es wurden verschiedene Ansagen gehalten und es wurden Preise verliehen. Trettmann hat den Preis bekommen für die beste Platte, war sogar anwesend. Und dann war es 8:45 und ich wollte nochmal zu Hause anrufen, hier gute Nacht sagen und so weiter. Was man so macht, mal eine rauchen und geh raus. 5 Minuten später will ich wieder rein, steht ein Türsteher da und meint zu mir, ja Entschuldigung, du kommst ja nicht mehr rein. Wer einmal raus ist, kommt nicht mehr rein. Und dann hatte ich aber so ein Band und meinte, ja, ich bin nicht hier, um mir das anzugucken. Ich bin hier, weil ich eine Laudatio halten muss für die beste Künstlerin des Jahres. Und dann meinte er, ja, ist egal, wer einmal rauskommt, kommt nicht mehr rein. Das ist hier eine Zero-Toleranz. Das habe ich so vom Veranstalter. Das haben wir hier so. Du bekommst hier nicht mehr rein. Und dann meinte ich so, das ist jetzt aber ärgerlich. Ich bin 2 Tage in Hamburg geblieben, um jetzt hier gleich kurz 5 Minuten zu reden. Also, und dann war der Typ so, guckt mich an und sagt, ja, wenn du einmal den Hund von Instagram machst, ich folge dir nämlich auf Instagram, dann kannst du hier rein. Und dann habe ich gedacht, er macht also einen Gag und wollte an dem vorbeigehen. Da reißt er mich am Arm, wirklich, packt mich so und meint, ey, Ich hab gesagt, du kommst hier nicht rein. Und ich so, ey, du Spinnergesicht, was willst du? Erstmal machst du hier einen Gag mit mir, mit dem Hund. Und jetzt auf einmal lässt, was ist denn das hier gerade für eine doppeldeutige Sache? Weil er wollte erst so ankumpeln. Und dann waren da noch zwei Mädchen, die durften auch nicht rein. Die wollten da unbedingt rein. Aufgebrezelte Partymäuse. Und die haben sofort, obwohl sie nicht reinkamen, sich auf seine Seite geschlagen. Meinten, ach so typisch Olli Schulz. Der Ton macht immer noch die Musik. Das ist so peinlich. Und ich habe nur so gedacht, ich bin jetzt zwei Tage hier in Hamburg geblieben. Wenn ich jetzt nach Hause fahre, ich war kurz davor wegzufahren, dann war ich hier umsonst und die Laudatio findet statt. Rocco Schamoni ruft mich auf und ich komme da nicht rein. Und dann habe ich mich so dermaßen aufgeregt. Es war sich ganz schnell irgendwie, weil ich dann auch dünne Nerven hatte, also hochgepusht. Dann hat Philipp Stürer, liebe Grüße, mein Booker,
Philipp, ist
doch noch geschafft, mich da reinzubringen. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe erstmal erzählt, was für eine fragwürdige Veranstaltung das war. Und in diesem Augenblick auf der Bühne habe ich sie alle gehasst. Und eine Sache an diesem Veranstalter, diesem verfickten Vio Award, auch wenn Cat Frankie, die wahnsinnig toll ist, die es gar nicht verdient hat, dass die überhaupt da drin ist in eurer kleinen Kackveranstaltung. Das ist jetzt mein eigener Hassfeldzug, Jan, ganz kurz. Wenn man eine Party macht und man selber weiß, dass die so scheiße ist, dass man eine Zero Tolerance, also wenn man einmal raus ist und nicht mehr reinkommt, dann muss man sich mal eine Frage stellen über die Party und die Verleihung, warum man das macht. In der DDR hat man auch eine Mauer rumgezogen und zwar, weil man wusste, dass es ein Scheißsystem ist. Und genauso war es bei dieser Party. Die wussten, dass es eine Scheißparty ist und haben dann diese Zero-Tolerance-Nummer gemacht. Einmal raus, nie wieder rein, weil die wussten, die Leute werden rausgehen, weil es arschlangweilig ist. Und das war das Letzte. Das war, ich gehe nie wieder auf eine Preisverleihung. Und dieser Türsteher, dieser 25-jährige Ordner, das war so ein Typ, der wollte Respekt von mir, Respekt dafür und ich sollte nicht so mit ihm reden. So ein Typ, der wollte Respekt dafür, dass er dreimal in der Woche zu McFit geht und dass seine Eltern sein Studium bezahlen und er das erste Mal in seinem Leben eine Aufgabe, eine Position hat, wo er Leute delegieren kann oder sonst was. Ich hab's gehasst. Ich bin weggegangen und hab gedacht, Hamburg soll brennen. Da will kein Hamburg ja nichts dafür. Aber diese ganzen Awards von irgendeinem Schrott, den sowieso keiner interessiert, lass das doch, weil dann gibt's nur Ärger und ich bin nur deswegen da geblieben. Oh, ich hatte so einen Hass und ich hatte so einen Hass auf alles und ich hab jetzt noch Hass gerade, Jan. Spürst du das?
Spüre ich überhaupt nicht. Liebe Grüße nach Hamburg an die Veranstalter der VIA Awards. Super Veranstaltung. Letztes Jahr habe ich ihn bekommen
Menschenleben. So eine Drecksveranstaltung.
Das war das. Aber ja, so ist das nun mal mit dieser verdammten Meinungsfreiheit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie gelten wirklich für jeden, diese Regeln. Man kann wirklich sagen,
ja, das war jetzt mal.
Aber Schmähkritik ist ganz wichtig. Die Grenze zur Schmähkritik darf nicht überschritten werden. Ich würde sagen, als Hobbyjurist mit zweitem Staatsexamen, also autodidaktischem Staatsexamen, hast du die noch nicht überschritten. Hast du gut gemacht. Also juristisch kann ja da keiner was. Es okay, ist halt die Frage, ob du da jemals nochmal wieder eingeladen bist. Was für nächstes
Nein,
Jahr?
Nein, will ich nicht mehr. Auch, ich bin mir alle ganz ehrlich, auch wenn Leute denken, ja, du bist ja bloß neidisch, weil du nicht was gewonnen hast. Ich will nichts gewinnen, wirklich. Ist mir scheißegal. Und wenn ich tot bin, will ich auch kein Denkmal haben oder Leute, der nochmal, und dreht bloß keine Doku über mich, ihr Penner da draußen, die dann meinen, wenn ich tot bin, den haben wir gut gekannt. Ich will diese ganze Scheiße nicht. Wenn man tot ist, seid ihr auch irgendwann tot und dann ist sowieso alles vergessen und es ist auch scheißegal, ob es einen Beatles-Platz gibt und Bismarck-Denkmal und sonst irgendeine Scheiße und lass die ganze Scheiße, dieses ganze Heldenverehrung, genießt lieber den Augenblick. So, das war die Message runtergebrochen gerade.
Ja, Hashtag der Woche ist gut, dass wir zu zweit sind und dass wir unterschiedliche Ansätze haben, sonst würden wir wahrscheinlich echt schon längst eine Sekte gegründet haben, einzeln würden wir jetzt längst Sektenführer und würden Leuten das Lächeln verbieten.
Der Veo Award von irgendwelchen anderen Leuten, die ich selber auch noch nicht kenne, die da eine Jury gründen um irgendeinen Preis, damit man die Musik, die wollen das machen, weil sie Musik noch hoch. Soll ich mal was sagen, junge Künstler, die wissen genau, die brauchen euch nicht mehr, die brauchen die Plattenindustrie nicht mehr. Schau dir mal die ganzen Leute an, wie die das machen. Folgendes, die machen selber Musik, die technischen Möglichkeiten sind vorhanden, du bist ein kreativer Typ, schick ein Video auf YouTube hoch, mach irgendwas, mach aufmerksam, gründe einen blöden Account oder sonst was, versuchst erstmal übers Internet, tour viel, mach dein Kram und mach dich nicht mehr abhängig von irgendwelchen großen Verbänden, die meinen, sie werden dich irgendwie groß machen. Die Zeiten sind endgültig vorbei und auch die Zeiten vom Echo, da hat Kollege, auch wenn es alles scheiße war, was er da gemacht hat, übrigens nächste Woche großes Kollegeninterview im Stern, wo er erzählt über seine Besichtigung des KZs und auch sagt, dass er nie wieder in seinem Leben soll. Ich glaube, er ist geläutert.
Meinst du nicht? Ganz ehrlich, ich habe gedacht, wenn er das nicht ausschlachtet, dann glaube ich ihm so ein kleines bisschen was, aber jetzt ein Interview zu geben, Leute.
Aber ich finde die Kohle dafür.
Nein, ich finde das einfach ganz grundsätzlich schwierig, das so PR-mäßig.
Naja, er will vielleicht auch was gerade stellen. Meinst du nicht, dass er das was gerade stellen will? Ja, er weiß, möchte, vielleicht, ist ihm mal, vielleicht ist ihm ja klar geworden, wie er sich gerade dargestellt hat mit seinen Verschwörungstheorien und diesem ganzen...
Ja, aber ganz ehrlich, er hat aber auch gerade ein Buch draußen, Ich bin Alpha und so. Und wenn du das wirklich ernst meinst und da gewesen bist irgendwie und das wirklich ernst meinst, dann machst du das einfach nicht. Ist meine
Vielleicht Anschätzung, hast du recht.
Dann gibst du kein Stern-Interview, wenn dich Auschwitz wirklich... so beeindruckt hat, wie ich glaube, dass es
wenn du wirklich mal lachen willst, ne? Wenn du lachen willst, dann gehst du auf Amazon und liest mal die die Kritiken zum neuen Kollegah-Buch. Das ist eine Menge
guter Scheiße. Auf 1 Kollegah, auf 2 der Spiegel-Bestsellerliste ist dann Thilo Sarrazin. Hashtag Dichter und Denker. Goethe und Schiller.
Ist es
Sarrazin
so,
und Kollegah, ja. Ich war in München, Stich, ganz was anderes. Ich war in München bei so einer bei einer großen Startup-Veranstaltung und ich habe ist ja das Jahr des Menschen, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, dieses Jahr ist das Jahr des Menschen, das Zuschütten von Gräben beginnt jetzt und so. Und ich habe gedacht, ich nähere mich mal dieser Welt an, die normalerweise nur Joko Winterscheid kennt, diese ganzen Startups mit irgendwie Socken-Startups und so. Und ich habe eine Geschichte erzählt, eine Keynote halten, letztes Jahr war da irgendwie Stefan Raab und davor das Jahr war Kevin Spacey da. Ist auch nicht
und
ganz
gut Böhmermann.
Die Geschichte
Raab,
mit ihm.
Spacey, egal. Böhmermann.
Also ein stetiger Aufstieg. Spacey, Raab, Böhmermann. Es ging steil bergauf. Und ich habe aber gar nicht so in Ablehnung oder Abneigung. Ich fand es schon interessant, auch die Leute mal kennenzulernen. Und wirklich wahnsinnig nette Leute, die da waren. Und habe dann auf der Bühne so eine Geschichte erzählt. Meine Startup-Erfahrung.
Ganz kurz, Jan. Ich will nicht so tun, als wenn ich genau zugehört habe. Warum warst du da? Was war das für eine Veranstaltung? Das habe ich nicht ganz gecheckt.
Jetzt das war so eine Start-up-Messe, in München. Die wird veranstaltet von Unternehmern, die quasi jungen Unternehmern, also eine Unternehmermesse, eine Branche.
Warum gehst du da hin?
Weil ich mich dafür interessiere.
Für Startup-Unternehmen oder was? Dann mach doch mit Joko Winterscheid hier so einen Pop-Up-Store auf.
Ich habe erst überlegt, ob ich mein Geld in Bitcoins investieren soll. Dann habe ich gemerkt, ich habe gar nicht so viel Geld, dass sich das irgendwie lohnt. Dann habe ich mir von Joko Winterscheid ein paar Tipps geben lassen, wo man mal hingehen muss. Und da habe ich gesehen, da ist Stefan Raab aufgetreten. Da müssen die auch ein kleines bisschen unseriös sein. Bin ich da mal hingegangen und habe ich mir das mal zeigen lassen und habe gesagt, pass mal auf, kann damit null was beitragen. Ich habe aber eine Startup-Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Und die habe ich dann erzählt, nämlich, dass ich im Flugzeug saß und in diese Bordbistro gerade reinguckte und offenbar ist das so ein Ding. Startups sind wohl so ein Ding, das ist so ein neues Ding, dass man quasi unternehmerische Tätigkeit mit Idealismus verbindet, dass nicht nur scheinbar nicht nur um Geld machen geht, sondern auch immer so ein sozialer Ansatz da ist oder man hat irgendwie was Ideelles, was Übergebautes, man will die Welt verbessern und so. Ich habe aber das Gefühl, dass dieses ganze Startup-Ding so ein bisschen leer gelaufen ist, als ich diese Eurowings-Bordkarte sah und da waren so zwei, Eurowings bietet jetzt in dem Bistro an Bord auch Produkte von Startuppern an. Da waren so, man konnte so Chocolate Balls und so einen exklusiven Schmusi mit irgendwie auf Chia-Basis oder sowas, keine Ahnung. Und daneben, neben den Produkten, die ein Heidengeld kosten, sind die Fotos von diesen Startuppern abgebildet. Viel größer als das Produkt sind diese jungen, dynamischen Leute, wo man denkt, ey, sag mal, ihr seht so motiviert aus, ihr habt so viel Energie, warum verkauft ihr denn bei Eurowings irgendwie Chocolate Balls und Smoothie und geht nicht einfach in die Landespolitik zum Beispiel? Und das habe ich dann so auf der Bühne erzählt. Ich habe das Gefühl, das kam nicht so gut an. Ich habe quasi Sachen auf der Bühne erzählt. Ich habe einfach, also wirklich völlig unbefangen, habe einfach so erzählt, was ich denke. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt so Mauern zum Einsturz gebracht hat, aber es ist irgendwas passiert. Irgendwas ist im Saal passiert, als ich da geredet habe, was ich jetzt nicht nur als ungeteilte Zustimmung.
Ja, das liegt aber daran, dass wir momentan, es ist ja auch gerade momentan sehr schwierig, was zu sagen, was allen gefällt. Es ist ja generell so eine Krankheit der Zeit, dass dann sich alle, jeder fühlt sich angegriffen für irgendwas. Und da hast du.
Nein, aber
die sind nicht konform gewesen mit dem, was du gesagt hast. Die Frage ist nur, warum gehst du immer zu solchen Diskussionen und dahin?
Warum gehst du zum VIT, Ewart? Warum gehst du zu irgendwelchen Premieren?
Weil ich Cat Frankie geschätzt habe, oder immer noch schätze, weil ich dir was Gutes tun wollte und weil ich einfach eine Huldigung für jemanden aussprechen wollte. Aber ich kannte die Rahmenbedingungen nicht. Und
ja, das ist du gehst aber auch zu
am Ende meines Lebens!
Nee!
Am Ende meines Lebens stehe nee. Zu! Nein, nein!
Nein, hör du mir erstmal zu! Nein. Du gehst zu irgendwelchen Partyveranstaltungen, ich halte dich immer raus! Und wenn ich einmal mich für die Sache interessiere, bist du derjenige, der mich...
Aber du hast dich für alles noch nie was mehr interessiert! Vor allem für mich nicht!
Weil du dich nämlich nie meldest, wenn ich mal was hab. So nämlich.
Ja, wer? Du warst aber auch schon lange nicht mehr bei mir.
Und wenn ich mal nach Dresden fahre, dann erwarte ich von dir, dass du dich vielleicht ein bisschen dafür interessierst, dass mich das im Herzen berührt. Die Ostdeutschen.
Ja. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Jeder geht
ja, so, aber ganz ehrlich, ich kann das ja, ganz ehrlich. Ja, und das ist das Problem, wo ich nämlich meine ganz kurz meine eigene Sekte jetzt aufmachen möchte. So, ich mache jetzt
ja,
mein eigenes
so,
Ding.
Ja, hör mal zu, so immer so. Ja, ja. Jede Woche kriege ja, ich war in München, so. Ich war in Dresden. Ja, jede Woche will er immer auf irgendwelche Podiumsdiskussionen und mit irgendwelchen Startups oder ja, irgendwie über auch. Die Zukunft des Landes reden. Das ist ja schon größenwahnsinnig.
Wieso bist du denn jetzt auf Ollis Seite ganz kurz
Ich bin
zu.
Genau in der Mitte zwischen
Du bist genau in der Mitte, Alter, wie Angela Merkel oder was. Die Tage sind gezählt hier.
Jetzt habe ich die Stadt aber voll.
Dieses Abgemerkel hier, ganz ehrlich. Immer diesen Kompromiss. Kann man nicht mal wieder radikal.
Jetzt mach die Schlussmusik an, wirklich.
Wie, Schlussmusik ist schon vorbei?
Ja.
Nee, aber ich möchte jetzt nicht so auseinandergehen.
Nee, wir küssen uns gleich nochmal, aber mach erstmal die Musik
an. Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass in München diese Trachten, ne? Das ist gar keine Verkleidung wie beim Karneval. Ich dachte, das ist so Augenzwinkern oder so. Man zieht sich Lederhosen an und so Kleider, wo man dann den Busen sieht bei den Frauen. Aber das ist alles ernst gemeint. Die meinen das ernst in München. Voll verrückt. Ernst, Alter. Krankes Schwein.
Ich will noch mal ganz kurz. Ich höre momentan immer, wollte ich mal ganz was loswerden noch, ne? Wegen kranke Schweine. Es gab so viel Sexismusvorwürfe. Und wenn man dann selber auch sich das anhören muss, wenn man mal einen Witz macht und so, die Schlagerszene, ich höre jetzt immer hier Schlagerradio, B53E oder so ein Berliner Schlagersender. Kennst du den zu? Der heißt irgendwie so.
Ja, ja.
Ey, und da gab's ein Lied von so einer neue Schlager-Boyband, die hieß Feuerherz. Und das Lied heißt, wenn du nicht Stopp sagst, kann ich für nichts garantieren. Ey, das ist so eine alte Vergewaltigungshymne, mal ganz ehrlich, und so ekelhaft, diese ganze Scheiße. Diese ganze deutsche Schlagerscheiße, diese Kultur, die da noch, Lalu Palais, Andreas Gabalier, da kommt glaube ich aus Österreich, keine Ahnung, aber diese Kultur, ne, die ist auch so kotzig für mich, ich bin ja richtig in so einem Hassfilm gerade, deswegen packe ich das nur, um alle zu ärgern, Feuerherz, mit, wenn du nicht Stopp sagst, möchte ich gerne noch auf die Liste packen.
Aber nur eine Woche, Feuerherz.
Nur eine Woche. Eine Woche Feuerherz.
Ich möchte, komm, dann mache ich auf die Playlist noch, weil ich es irgendwie vorhin im Taxiradio gehört habe, von Faith No More, Easy. So ein richtig schöner 90er-Song. Mm. Den möchte ich gerne nochmal auf die Liste
Charles
packen.
Charles Aznavour noch was? Der ist gestorben.
Oh, ja, haben wir aber schon auf der Liste. Wir haben schon vor langer Zeit
du
Charles
Aznavour.
Du lässt dich gehen.
Genau,
aber
der einzige Song, den ihr von ihm kennt.
Nee.
Ja, das stimmt.
Ich habe einen Song gehört von Charles Aznavour, als er gestorben ist die Woche. Da habe ich voll an gedacht, das wäre eigentlich, wenn du den hörst, wirst du dich an Charles Aznavour als es mir beschissen ging, von Charles Aznavour, und guck mal, jetzt sehe ich hier gerade, das ist wirklich, jetzt kommen Dinge zusammen, als es mir beschissen ging, von Charles Aznavour, und zwar von Herbert Grönemeyer mal interpretiert, das ist ja geil, das kommt zusammen, Herbert Grönemeyer singt, als es mir beschissen ging, von Charles Aznavour.
Okay.
Es kommt zusammen, Jahre, was zusammengehört.
Da kann man mal... kann man mal auch schon mal sterben mit 94. Das war schön, am Ende noch so ein bisschen Druck abzulassen, Olli. Nächste Woche sind wir wieder freundlich zueinander. Da ist Tag der Deutschen Einheit auch für uns wieder. Und ich hoffe, die Leute haben was mitgenommen heute, aber nichts, was uns gehört. Weil das bleibt bitte hier. Ja. Und ja, liebe Grüße an die Bits und Pretzels, Leute. Das war wirklich nett. Ich habe da noch mit diesen ganzen Leuten mal gegessen. Wusstest du das? Dass die meisten von denen, das sind einfach die Nerds, die irgendwann gedacht haben, ich mache jetzt hier mit meinen Computerfähigkeiten, mache ich ein Unternehmen auf. Und das sind einfach so ganz nette Lötlurche. Wirklich ganz wahnsinnig. Das war wirklich sehr freundlich. War gar keine, also nicht Unternehmer, wie man sonst so denkt, so im Lions Club organisiert oder so, sondern die hatten alle Ahnung von Computern. Vielleicht so das Menschliche muss da noch ein bisschen mit rein, aber das war wirklich, Progression, Zivilisationsprogression. Es geht voran. Man muss die Brücken bauen.
Ich sollte
bauen.
Auch
man
mehr unter Menschen. Bauen. Das ist wiederum, manchmal bin ich auch immer ein bisschen neidisch, dass du so rumkommst, dass du so viele Leute kennenlernst. Halt
ich komme überhaupt nie rum. Ich bin derjenige, der immer zu Hause ist. Vielleicht verträgst du dich mit dem VIT, das ist nämlich eigentlich ein guter Verband. Nicht immer nur auf die Unterschiede gucken, auch auf das Gemeinsame.
Wenn was ist denn der VIT? Heißt das jetzt VOT, VIT?
Der VIA, der Verband der unabhängigen Musikverlage. Das ist schon von allen klassischen Plattenfirmenverbänden. Das ist besserer als hier diese ganze konventionelle Scheiße.
Die Veranstaltung war so ätzend.
Aber du kannst ja jetzt nicht, wegen einer blöden Party, wo du nicht reingekommen bist, jetzt die ganzen Leute da so fertig machen.
Wo ich nicht reingekommen bin, ich hab da gearbeitet, Mann, Alter, ich bin nicht reingekommen.
Ja.
Das war aber noch nicht alles. Ich muss mit Hamburg irgendwie.
Geh mal zu Arne und zu Giesbert und mach dir mal einen schönen Tag heute. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Fest und Flauschig. Das war die Sekte heute und ich glaube, der Titel ist wirklich Programm. Ganz, ganz gut.
Okay, eine Sache auch noch mal ganz kurz. Alle liebe Leute, die mir über Facebook, über Instagram schreiben, wenn ich wieder Werbung mache, das Fest und Flauschig online und mir dann schreiben. Ja, die Sendung will ich ja hören, wenn du nicht immer mit dem staatskonformen Böhmermann zusammen moderieren würdest. Wann ist denn der eigentlich mal weg? Erwartet ihr jetzt wirklich, dass ich eine Antwort mache? Ich mache mit dem Penner jetzt so lange schon diese Sendung. Also ich will auch gar nicht, dass du das sagst. Aber hör doch mal auf, mir so einen Schrott zu schreiben, ganz ehrlich. Als wenn ich mich auf einmal so, ja, du hast eigentlich recht, ich komme jetzt auch montags mal vorbei in Dresden. Lass den Quatsch. Schreib mir nicht mehr so einen Blödsinn. Schreib generell nicht mehr. Und hört auf, mir Tiervideos zu schicken. Mit irgendwelchen Hunden, die tanzen. Mit diesen Hunden, die tanzen. Ich habe einmal diesen Hund im Schnee. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, so ein Instagram-Kult-Typ zu werden, der jetzt irgendwelche witzigen Hunde zeigt. Das war eine einmalige Sache. Ganz ehrlich, kill your darlings, liebe Leute. Und ich werde auch nie wieder den Rumänen auf der Bühne singen und so. Das muss ich auch mal kurz rauslassen. Hört auf, nach alten Gags zu fragen, ob wir das nochmal bringen können. Und hört auf, mich zu fragen, ey, in der vorletzten Sendung hast du ein Buch empfohlen. Dann hör die Sendung nochmal nach. Ich kann das jetzt nicht also sowas beantworten. Ich muss mich jetzt gerade darum kümmern, dass dieses Land wieder zusammenwächst.
Und ich, ja, echt. Zwei Sachen noch zum Schluss. Otto ist das Bundesverdienstkreuz aus dem Kästchen gefallen, als er das bekommen hat.
Aus dem Arsch gefallen.
Ja. Genau. Und wenn ihr eine coole Serie gucken wollt, Marvelous Mrs. Maisel, kann ich immer hier nochmal. The Marvelous Mrs. Maisel ist eine tolle Serie, die ich noch kurz empfehlen wollte heute, weil ich sie letzte Woche geguckt habe. Sie ist wirklich sehr gut.
Oh Mann, ich muss jetzt so zu Kreuze kriechen bei Gisbert und Arne. Die sitzen seit eineinhalb Stunden in der Küche. Das macht mir
aber dafür haben die Leute jetzt was, wo sie eine Woche dran zu knapsen haben und vielleicht auch den Therapeuten noch mal ein bisschen beschäftigen. Ist doch schön. Wir schaffen Arbeitsplätze im psychotherapeutischen Gewerbe mit diesem Podcast.
Pass auf, Twitter oder wie heißt das, soll ich sagen, Kommentare. Ja, ich mag's nicht, wenn Jan immer so lange Monologe über Politik hält. Es gibt nur Nazis. Olli ist ja echt komisch drauf. Keine Ahnung, was bei dem los ist. Der war bestimmt wieder betrunken in der Sendung. Guck mal, wir müssen uns mit den Leuten wieder mehr annähern. Sue, kannst du noch was Persönliches sagen?
Ach, ihr seid so sexistisch.
Dankeschön, Sue.
Das war süß.
Ich hab euch.
Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.